Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hallo Kinder.
Hallo Kinder.
Eigentlich müsste jetzt was anderes kommen, aber ihr seid mal wieder komplett hinterher. Egal. Ich wollte mal wieder ein bisschen anders einsteigen.
Erklär's.
Fragende Gesichter.
Klär mich auf.
Hallo Captain, muss jetzt kommen von der anderen Seite natürlich.
Natürlich.
Ja. Also, du bist zu oldschool. Du bist zu alt. Du bist einfach zu alt, Lee.
Das wird sein.
Aber Eugen, von dir bin ich enttäuscht. Also wirklich, du musst doch Captain Blaubeer kennen, Alter.
Ach so. Da hätte ich jetzt im Leben nicht dran gedacht.
So, deine Generation, ja. Ja, nein. Natürlich hast du nicht daran gedacht, weil ein wahrer Cineast, ja, den wir hier heute zu Gast haben, insofern. Das ist klar. Brauche ich nicht mit so einer Scheiße hier kommen, mit so einer Fernsehscheiße.
Captain Blaubeer aus, ja?
Ja, logisch.
Der wahre Cineast.
Nein, Captain Blaubeer ist super.
Womit bist du so aufgewachsen?
Captain Blaubeer.
Ach schon, ja. Ja. Da musst du doch erkennen, dass ich sage, hallo Kinder. Hi, hi, Captain.
Das Spektrum ist sehr groß.
Ja, lang ist her wahrscheinlich. Ja, wir haben Eugen zu Gast heute.
Yes.
Hallo, hallo, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen, sehr gerne, ja.
Ja, ist eine Weile her.
Zwei Jahre.
Ich habe zumindest rausgefunden, dass du in der Episode 287, das war die Überlebensfolge, wie viele Jahre haben wir da gefeiert?
Vier
Jahre, ja. Und jetzt haben wir unser sechstes hinterher. Insofern warst du fast zwei Jahre nicht hier, also sogar über zwei Jahre. Haben wir gesagt, wird mal Zeit, den Eugen mal wieder ranzuholen und gucken, was sich getan hat. Und ich habe gehört, es hat sich einiges getan.
Ja, genau.
Du hast Flugmeilen gesammelt, habe ich gehört.
Flugmeilen?
Ja.
Ein bisschen.
Schön vom roten Teppichen und irgendwelche Star-Pressekonferenzen und Filmfestivals, wo du dich rumtreibst.
Ja, stimmt. Gehe jetzt immer regelmäßig auf London. Aufs London Film Festival war ich jetzt zweimal, seitdem ich bei euch war quasi. Und ja, das ist immer ganz schön, weil da kriegt man recht leicht eine Presseakkreditierung. Es ist nicht so umständlich wie, sag ich mal,
ach so,
bei einigen Festivals, wie sogar hier in unserer eigenen Stadt. Als kleiner Seitenhieb an der Stelle, aber...
Wie, meinst du jetzt die Berlinale?
Oder? Ja, genau.
Ja, Digga, das ist eins der größten der Welt. Dass die selektieren müssen, finde ich normal.
An sich schon, aber... Es kommt ein bisschen drauf an. Also es ist so, sag mal, der Ton macht die Musik, wie es kommuniziert wird.
Ja, gut, klar.
Da ist selbst Cannes, da sage ich mal, leichte Hand zu haben. Aber nee, London bietet sich immer an, weil das ist auch so schön, das Best-of-Festival. So ein bisschen von Berlin, Cannes, da kommen so die ganzen, über die am meisten geredet wurde, kommen dann halt natürlich im Oktober. Da ist dann die Festival-Season schon vorbei, aber dann kann man die alle nochmal sehen. Also ich kann es sehr empfehlen.
Mhm. Okay.
Ich denke mal, darauf hast du angespielt, wenn man da immer ein bisschen was vielleicht bei Instagram oder so sieht,
ja,
so mit roten Teppichen.
Ja, genau. Ich da öfter mal, dass du irgendwelche Paparazzi-Fotos von Daniel Craig und weiß nicht, irgendwas für Leute machst irgendwie, wo ich denke, ach, okay.
Ja gut, das kann aber auch meine Podcast-Kollegin stellenweise sein. Also
stimmt.
Die ist dann noch deutlich mehr unterwegs, also auch schon seit wirklich Jahren, kann Stammgästin und so weiter und so fort. Also ja, liebe Grüße an Celina.
Ja, erzähl mal, mittlerweile hast du ja auch einen eigenen Podcast.
Genau, Cinepie heißt der, da reden wir jede Woche, wenn es klappt, über die aktuellen Kinostarts und wenn ein Pie in einem Film vorkommt, dann müssen wir das natürlich immer herausheben. Das ist, ersten Folgen war es leicht, wir dachten so, okay, irgendein Alleinstellungsmerkmal in diesem Wust an Filmpodcasts und dann dachten wir so, okay, es hat angefangen mit Hitman, zwei Jahren lief der Linklater Hitman und da war dieses magst du dich?
Nee, ich fand den richtig scheiße, Alter.
Ah, nee, den mochte ich.
Ja. Im Ernst? Du hast nicht viele andere Linklater-Filme gesehen? Oder?
Naja, es geht. Ja. Also ich habe, jetzt geht's los. Also ich habe seit Jahren diese Before-Trilogie. Steht wie der große Pile of Shame, prangert die. Ich habe sie sogar schon quer hingelegt in meinem Blu-ray-Regal, weil ich die unbedingt gucken will. Aber die fehlt mir noch tatsächlich.
Okay.
Ja, und aber ansonsten, Linklater jetzt aus der Boyhood habe ich gesehen.
Mhm. Mir ging es nur darum, ich fand diesen Film halt wahnsinnig untypisch und
er ist nicht stellvertretend
fühlt
für seine
sich Filmografie überhaupt nicht nach Linklater an.
So. Ja.
Und ist inhaltlich auch ein grober Scheiß, finde ich.
Ja. Grober Scheiß.
Nee, also ohne Witz, also habe ich ja hier rezensiert, ich finde halt diese Sexszenen, die so inflationär eingesetzt werden, das ist völlig dämlich, Alter, und irgendwie, ich kann verstehen, dass Glenn Powell das macht, weil er halt da in super viele verschiedene Rollen schlüpfen kann.
Ja.
Aber darüber hinaus, Alter, was ist das für ein... Also ich war echt enttäuscht, fand den richtig lame.
Waren da so viele Sexien drin? Also
ja, klar. Die springen sich permanent an, sobald die sich sehen.
Ja.
Und dann wird das jedes Mal auch ausgekostet und gezeigt und völlig unnötig.
Wer war nochmal die weibliche?
Ah, der Arona.
Ach so.
Ach, genau.
Die Freundin
ist
von
die aktuelle
ja, es
Freundin.
Ist die Freundin von Andrew Garfield, ja.
Nein.
Jason Momoa.
Ach so, von Jason Momoa, Alter. War das. Ja, ja, stimmt. Ja, siehst du, man kommt durcheinander. Jeder mit jedem da. Kommt man schon mal durcheinander.
Okay, ja, aber ich habe gestern im Kino den Running Man Trailer gesehen.
Mhm.
Ich habe schon Bock.
Hast Bock auf den? Ich weiß nicht, Mann.
Es ist Edgar Wright. Fand den
Trailer auch nicht so geil, Alter.
Wirklich nicht?
Nee. Der hat mich ehrlich gesagt nicht angezeigt. Ich habe den auch gesehen.
Ich bin da irgendwie schon heiß drauf.
Ich weiß nicht. Ich bin aber auch heiß auf Tron tatsächlich. Also den Trailer finde ich richtig fett.
Ey, aber das fand ich auch so krass, ne? Weil ich war gestern zweimal im Kino. Einmal vormittags Fantastic Four angeguckt und dann abends Nackte Kanone. Und die Trailer in beiden Kinos, wobei im ersten, das war im IMAX, da liefen keine Trailer, weil die hatten ein technisches Problem. Dann saßen wir erstmal einfach eine halbe Stunde da an und das Ding, es war 11 Uhr morgens. So, ich muss da hineiern. So, es war auf jeden Fall ein Ding, so sonntags so früh ins Kino zu gehen. Und dann sitzen wir da und nichts passiert. Eine halbe Stunde lang. So, da war dann so ein Ami mit seinen drei Töchtern. Die eine hat schon aus Langeweile angefangen, die Leute im Kino zu zählen. So, und wir waren 20 laut ihrer Zählung. Was auch schon krass ist, ne? Du denkst so, riesen IMAX-Saal und dann 20 Leute da drin, aber gut. Und dann ist eine halbe Stunde nichts passiert. Dann bin ich irgendwann runter und meine so, warum passiert da nichts? Und die sagen, ja, wir haben technische Probleme und so. Ich so, okay, wann geht's ungefähr los? Weil ich halt dachte, hey, pff, geh noch eine rauchen oder sonst was. Die so, nee, wir zeigen dann auch ohne Trailer, geht dann der Film direkt los. Und ohne Werbung und so. Kam zwar trotzdem noch irgendwie ein Rolex-Spot, der da vor sich hin ruckelte.
So
und
viel Zeit muss sein, ja.
Dann ging's los. Ja, die hatten, wie gesagt, irgendwelche technischen Probleme. Aber die Trailer, die dann vor Nackte Kanone liefen, Alter, das war wieder so auffällig. Nur Remakes und Sequels. Mhm. Nur, ausschließlich. So, jetzt haben die, die haben einen Rosenkrieg adaptiert, Alter, also geremaked, wobei das schon wieder geil ist mit Olivia Colman und Benedict Cumberbatch.
Ach, okay. Das hab ich ja gar nichts von mir.
Ich auch nicht, Alter, deswegen, das hat mich voll überrascht. So, Digga, mein noch währenddessen so zu meinem Kumpel, mit dem ich den Film angucke, ich so, okay, jetzt Rosenkrieg oder was? Und dann The Roses. So, im Ernst, okay. Rosenkrieg neu gemacht. Und dann eben Running Man und irgendwelche Sequels und so. Also nur, ne? Wirklich die Anzahl an Originals, die ist so überschaubar. Hm. So krass. Nur versucht, an alte Erfolge anzuknüpfen. Naja, ist schon dünn.
Aber gerade Schwarzenegger und Stallone wurden schon echt oft geremaked, oder? Da hat man öfter mal irgendwie eine Neuauflage von den alten Filmen von damals gemacht. So mit Dread und
ja, auch Total Recall.
Total Recall. Und also irgendwie die Filmografie haben sie mal wieder, dachten sie, okay, 20 Jahre sind vorbei, machen wir mal einen neuen Film raus.
Ja. Creed wurde ja auch wieder belebt, das Rocky-Franchise.
Mhm. Stimmt, ja.
Das war einer der besseren Versuche, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, da geht ja auch nicht alles schief, aber es ist halt so krass, ne? Dass einfach die Rangehensweise, so irgendwie müssen wir an was anknüpfen, was schon mal einen Erfolg hatte.
Ja, kaum was Eigenes, ja.
Es wird ja auch mega hervorgehoben, dass wir jetzt halt mit Sinners so, oh, guck mal, wir haben einen Originalfilm, so, und das ist halt wirklich eine Ausnahme, obwohl der selbst auch schon wieder, finde ich, auch eine krasse Hommage an From Dusk Till Dawn stellenweise ist. Ja. So, aber. Ja.
Manche sagen Hommage, manche sagen Rip-Off.
Mhm.
Oh nein.
Ich finde den Deal, den der mit dem Film gemacht hat, sehr viel bahnbrechender als den Film selbst.
Ja.
Weil der Film ist okay. Ich finde den, so wie er wahrgenommen wird, wahnsinnig überbewertet. Aber
ich mochte ihn übrigens, ja, fürs Protokoll. Da haben wir uns unterschieden.
Ja, aber der Deal, den er damit gemacht hat, also was Ryan Coogler da rausgeholt hat, so, also natürlich die paar Filme davor, die er machen musste, die sehr erfolgreich waren, um da hinzukommen, aber das könnte halt auch einiges verändern. Also da scheißen sich halt echt diverse Studios ein, dass das Nachahmung findet und das fände ich schon ziemlich cool. Also eben, das finde ich halt irgendwie sehr viel geiler an dem Film als den Film selbst.
Ah, ich mag den Film auch sehr gern, aber der Deal ist wirklich so ein richtig gutes Zeichen. Also der bewegt, bringt den Stein ins Rollen und zwar in die richtige Richtung. Also
hoffen wir mal, ja.
Also hoffentlich, ja, aber für ihn freue ich mich, weil ich bin generell sehr großer, cooler Fan, vor allem seine Nicht-Franchise-Filme. Also ich liebe Fruit Ray Station, ganz toll.
Das ist super.
Ich mag auch den ersten Creed echt gern von ihm. Mhm. Und Sinners war jetzt so nach halt Wakanda Forever, der halt, der es schwer hatte, sag ich mal, wieder ein richtiger, für mich war es ein richtiger Lichtblick. Also dieses Jahr im Kino, ich habe mich richtig über den gefreut. Cool, über Sinners, cool. Ja.
Schön.
Nice. Und was sagst du zu den aktuellen Blockbustern? Hat dich da irgendeiner, du hast ja fast alles gesehen, oder was jetzt so an größeren Filmen im Kino lief?
Ja, von den Blockbustern schon, also, na.
Ist da irgendwas, was du hervorheben würdest?
Ich mochte Superman, tatsächlich. Also ich war von dem überrascht, so. Ich fand Fantastic Four ein bisschen lahm. So, ich glaube, das passt ganz gut zusammen.
Seid ihr seelenverwandt?
Geht uns sehr ähnlich. Also mit Superman, da bin ich bei dir. Ich fand den auch cool, er überhaupt nicht. Sehr viel weniger.
Ich fand Jurassic World tatsächlich viel besser als Superman.
Da war ich ganz schön enttäuscht.
Also ich bin halt edgy. Ja, du bist richtig edgy. Aber bei Fantastic Four, den fanden wir auch beide relativ lame.
Ja, es hat.
Ja, ich fand die okay.
Also es, ich fand ihn jetzt auch nicht richtig schlecht so. Ich fand halt, ich habe mich über Galactus gefreut, aber es ist halt so, einfach, ich weiß nicht, also er meandert so ein bisschen vor sich hin. Das, da fand ich halt, Superman hat einfach einen besseren Punkt gesetzt im Endeffekt. Und die sind so ähnlich, die beiden Filme, von der Kernthematik her, diesem optimistischen Zugang. Mhm. Und da gehe ich halt einfach bei Superman mit wirklich mit einem schönen Gefühl raus. So. Und das schafft der halt. Und bei Fantastic Four ist so ein bisschen, okay, er will ernst und düster sein, ist dann aber auch gleichzeitig super kitschig und baut einen Konflikt auf, den er überhaupt nicht ausspielt. Mhm. So, das ist halt so ein bisschen, das ist ein geiler Konflikt drin, den man zwar schon tausendmal gesehen hat, aber ist trotzdem cool. Er funktioniert immer halt. Bei Schirach funktioniert und hat jetzt auch hier funktioniert. So, aber von daher, ich weiß nicht, naja. Aber ich finde den Blockbuster-Sommer bis jetzt eher schwach. Also ich fand auch Nackte Kanone
nicht so. Ja? Ja. Okay, Mission Impossible auch nicht?
Naja, da war die Erwartungshaltung so groß und dann ist halt so die erste anderthalb Stunde wirklich als so ein richtiger Legacy-Sequel-Slog, also der wirklich richtig anstrengend war, dieses in Erinnerung baden, das finde ich, das braucht dieses Franchise nicht und das war nie so konzipiert, als wäre es das große interkonnektive Ding und da brauche ich nicht 80 Minuten, dass sie jetzt so tun, als ach guck mal, weißt du noch damals, das haben wir doch alles so schon geplant und das habt ihr nicht, so das merkt man dem Film an, aber dann die letzte Stunde ist halt natürlich pures Action-Spektakel, das ist immer geil, so aber...
Also bei einem Franchise, was sich über 30 Jahre erstreckt, zu sagen, das braucht's nicht, dass man da Leute, die jetzt den letzten Teil sehen, unter Umständen nochmal an einen Film von vor 30 Jahren erinnert, würde ich widersprechen wollen. So, ich finde, das kann man schon sehr gut machen und ich tatsächlich, also oder ich glaube, das ging uns beiden so, ich fand allein, dass sie den Versuch unternommen haben, diese Filme alle irgendwie auf eine Kette zu kriegen, auch wenn das an der einen oder anderen Stelle sehr forciert wirkte, da bin ich voll bei dir, aber ich finde halt allein den Versuch super ehrenhaft und es wird dem Franchise sehr gerecht, finde ich, weil es für mich eins der besten Franchises überhaupt.
Da bin ich auch voll bei dir, also so vom Franchise generell, aber ich bin halt so auch so begeistert, dass man halt so, ich konnte jedem zum Beispiel Fallout zeigen, so und Fallout ist einfach für mich der Lieblingsteil der Reihe, also den fand ich halt richtig geil, der ist ja Nonstop-Action und da ist jetzt die Story jetzt nicht so besonders, aber es ist so spektakulär, dass im Kino wirklich da schwindelig wurde stellenweise bei diesem Halo-Jump und ich konnte einfach sagen, ey, komm mit rein, muss die 5 nicht vorher gesehen haben, ist natürlich geiler, wenn du die Figuren kennst, aber du kannst einfach reingehen und hier ist es jetzt so, das haben sie halt über den Haufen geworfen, das Konzept und da weißt du, die ersten 80 Minuten, die haben mir nicht das gegeben, wofür ich dieses Franchise eigentlich liebe. Die letzte Stunde gibt mir das, und damit bin ich dann auch wieder versöhnt aus dem Film auch vorgegangen. War aber so, oh nee, ich brauch das nicht. Also persönlich. So.
Ja, verstehe ich. Also ich war auch über weite Strecken so, dass ich dachte, ah fuck, so warum machen sie jetzt nicht einfach das, was sie immer gemacht haben, weil das hat so gut immer funktioniert. Aber auf der anderen Seite kann ich eben auch nachvollziehen, dass die jetzt halt da irgendwie einen großen Strich drunter ziehen wollten, weißt du, und irgendwie das Ding halt abrunden. Und irgendwie fand ich es dann doch ganz cool, dass es auf diese, weil ich wüsste nicht, wie man das sonst hätte machen können. Man hätte es halt eben auch alles einfach komplett ignorieren und einen Teil wie sonst jeden machen. Dann hätten sie aber halt das gar nicht erst als zwei Teile aufziehen sollen.
Den, ja, ist schon okay, letzten, dass der so ein bisschen so eine melancholische Mutter hat als Abschluss. Aber ich finde ihn halt auch für einen Actionfilm 3 Stunden, also 3 Stunden für einen Actionfilm. Nee, das ist einfach nicht das Genre, wo du jetzt so eine Laufzeit brauchst. Ja.
Wie fand ich John Wick 4 mit der Actionfilm 3 Stunden?
Gehen die auch 3 Stunden, Alter?
Ja, der ging auch 3 Stunden.
Echt, ja?
Ja, fand ich ja auch nicht so gut wie die Teile davor.
Ah, echt? Also,
ja.
Okay, nee, doch, den fand ich.
Ja, wenn du so Schindlers Liste 3 Stunden, das ist ja fein, so, weißt du? Oder so ein Epos, sowas wie Forrest Gump oder so, das kann ich mir 3 Stunden angucken, aber eine Komödie, die 3 Stunden geht, oder ein Actionfilm, der 3 Stunden geht, ey, nee, Alter. Das ist einfach zu viel.
Aber die U-Boot-Sequenz war sehr gut in Mission Impossible 6. Also das
da war schon einiges.
Da das schon so wieder
angeschaut, wer hat heute am Flieger. Ja, krass. Krasser dagegen mit den Fliehkräften und so, ja, mit Looping, Alter, ich so, was? Also, ja, hat er wieder komplett übertrieben.
Das ist schon geil.
Ja, gut, aber über die Filme haben wir alle schon gesprochen, deswegen sollten die diesmal nur am Rande ein Thema sein, weil wir bringen natürlich hier frisches Zeug, was wir noch nicht vorher rezensiert haben und haben noch 2 Auftragsfilme im Gepäck. Wollen wir überleiten oder habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen?
Wir können gerne loslegen.
Let's go.
Dann legen wir los.
Mit einem gemeinsamen Film.
Ja, wir legen mit einem von den beiden Auftragsfilmen los, die wir heute im Gepäck haben. Und ich weiß nicht, ob du es mitkriegst, Eugen, oder ob das damals, wo du zu Gast warst, schon so war, aber bei den gemeinsamen Auftragsfilmen raten wir unser Gegenüber schon vorher. Das heißt, wir versuchen anhand des Films einzuschätzen, wo der andere gelandet sein könnte. Das ist ein bisschen tricky. Und mit welchen legen wir los?
Wir können mit Cat Ballou anfangen.
Fangen wir mit Cat Ballou an?
Ja.
Okay, alles klar. Ja. Cat Ballou, für wen war der nochmal? Warte mal, ich guck mal nach, nicht, dass ich hier irgendeine Scheiße erzähle.
Eugen, du musst mir nochmal auf die Sprünge helfen, was so deine Bewertungsstrategie angeht, wie du da rangehst. Bist du tendenziell eher großzügig oder gibt es irgendwie nur eine Handvoll Filme, die bei dir überhaupt die volle Punktzahl bekommen?
Also, wenn man jetzt von Letterboxd geht, bin ich bei ungefähr 35 Filmen von 2200, die die volle Punktzahl bekommen haben.
Okay.
Also, mit der spare ich schon. Mhm. Ich bin so, ich sag mal so, 5 ist halt wirklich Mittelmaß. So 5 von 10 ist für mich wirklich die Mitte. Okay. Und nicht, viele sind da eher schon negativ konnotiert.
Ja, genau.
So, und dann bin ich so, na nee, das ist die Mitte. Bei 6 sage ich, ist okay. So hatte ich eine ganz gute Zeit mit.
Okay.
Und ein 7er finde ich halt schon richtig gut. So, und bei einem 8er bin ich so, ah, freue ich mich, wenn das Jahr ein 8er hat. So, also wenn im Kino.
Also so, dass du 10 Punkte Filme verteilt, 10 Punkte verteilt, ist eher selten.
Ja, meinte er, ja.
Ja, genau, es ist wirklich selten. Also jetzt so für mich persönlich der letzte 10er, vielleicht um das mal, im Kino war Dune 2. So, da war ich dann einfach spendabel. Also der hat mich wirklich komplett weggeflasht auf jeder Ebene, wie ich es erhofft hatte. So, da war auch der Hype dabei, natürlich, aber so, da bin ich dann auf der Ebene. Aber ansonsten dauert das schon wirklich, also lange, bis ich zu 10 komme. Oder manchmal auch erst die Rewatches. So, dass ich tue mich schwer, direkt mit einer 10 zu gehen.
Okay.
Ich sag 10.
Jetzt bei Cat Baloo. Ja, klar. Also ja. Ich fange an, wenn ihr wollt.
Gerne.
Ich habe mir für Guess 7 notiert und dann sage ich bei Eugen jetzt eine 6. Wie bist du generell so mit halben Punkten eigentlich?
Ja, ich erinnere mich, ich hab nämlich nochmal die Liste geguckt, dass ich irgendwann auch halbe Punkte gegeben habe. Also ist quasi, man hat.
Hast du abgeschafft?
Naja, ich meistens über Letterboxd, da habe ich ja keine halben Punkte, deswegen machen wir jetzt voll.
Das ist halt halbe Sterne.
Halbe Sterne. Ja. Okay, nee, wir machen voll. Also ich gebe auch volle Punkte jetzt.
Du gibst nur volle Punkte. Okay.
Ja.
Dann sage ich 5. Und bei Lee sage ich nur 6.
Ich würde natürlich jetzt auch gerne umschwenken auf 5.
Ist das cool? Ja, ist fein. Easy.
Okay. Und was sagst du bei mir?
Bei Lee sage ich nur 6.
6.
Ja, Cat Baloo für Kollege Kasi.
Er musst du auch noch.
Ja, ich wollte nur Kasi kurz grüßen, weil von dem stammt der Auftragsfilm. Insofern da nochmal einen schönen Gruß.
Ja, und jetzt
darfst du auch nochmal raten.
Okay. Ich gehe mit. Ich sage auch bei Guess 7. Und ich sage auch bei dir, Lee. Bei dir sage ich auch 7.
Okay, ja, interessant.
Cool. Ja, Cat Baloo. Auf Deutsch, Cat Baloo, hängen sollst du in Wyoming.
Yes.
Dramatisch.
Ja, und wir wissen, ich bin großer Western-Fan. Den habe ich noch nie gesehen. Insofern war ich sehr gespannt. Und ein paar Sachen haben mir ganz gut gefallen vor dem Film, als ich gehört habe, wer hier mitspielt und so. Und war gespannt.
Sagte dir der Regisseur was? Elliot Silverstein?
Nee.
Mir auch nicht. 38 Credits. Der hat noch andere Western gemacht, ne? Habe ich gesehen. A Man Called Horse. Klingt auch vielversprechend, finde ich.
Ja, der Mann, den sie Pferd nannten, der ist tatsächlich
ein Begriff, ja. Okay, wie
Richard Harris war
dir da? Hast du da schon mal was von ihm gehört, gesehen?
Von Elliot Silverstein? Nein, gar nichts. Okay. Also ich hab, nee.
Cool, und war für uns alle offenbar eine Erstsichtung.
The Car kenne ich auch nicht.
Ja,
war eine Erstsichtung, definitiv. Insofern interessant.
Ja, aber ich hatte den auf dem Schirm und wollte den tatsächlich mal gucken. Insofern hat mir das gut in die Karten gespielt hier.
Woran lag es, dass du den gucken wolltest?
Ich glaube, das hatte mit Lee Marvin zu tun.
Ja, sein einziger Oscar-Nominierung
in seiner Karriere. Ich darüber mal bei dem Film gelandet bin, ja.
Haben wir hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt, irgendwie Cat Baloo und wenn es um Lee Marvin und seine Oscar-Nominierung geht. Oder beziehungsweise hat ihn hier auch gewonnen, oder?
Ja.
Ja.
Ja, es war auch sein einziger Oscar in seiner Karriere und auch seine einzige Nominierung. Also 100% Quote.
Schon mal harter Witz, wenn du mich fragst.
Dass der nicht öfter nominiert wurde?
Ja, dass er nicht für andere Rollen vor allen Dingen den Oscar bekommen hat. Der hat ikonische Charaktere gespielt und hat überkrasse Leute schon gespielt im Film, Alter. Und für hier kriegt er den Oscar, Alter, für Cat Baloo. Aber ich will nicht zu sehr vorschießen und wir haben auch gar nichts erzählt über den Film. Aber es ist schon, also als ich das gelesen habe, dass das sein einziger Oscar ist, fand ich schon einen harten Witz.
Naja, ich kann mir vorstellen, womit das zusammenhängt.
Ja. Vor allem, für welche Rolle hat er überhaupt den, für welchen Charakter hat er denn überhaupt den Oscar bekommen?
Für Kit Shaleen.
Ach so, okay. Hast du recherchiert, ja? Bist du sicher?
Ja.
Okay. Weil das finde ich schon mal richtig beschissen, Alter, wenn der gleiche Schauspieler in einem Film irgendwie zwei Rollen spielt. Da war ich noch nie ein Fan von. Das hat Tarantino ja auch übernommen bei Django und Co., dass er da irgendwie James Remar in zwei verschiedene Charaktere packt. Ich denke so, Digga, ich weiß doch, dass das der gleiche Schauspieler ist, der gerade irgendwie einen anderen Charakter gespielt hat. Ja, nervt sowas.
Ja, aber es gibt ja einen Bezug.
Ja. Und aber trotzdem.
Außerdem, also es gibt doch viele Filme, wo du sogar Leute in Doppelrollen hast. Also ich meine, Sinners haben wir gerade angesprochen.
Ja gut, das sind ja Zwillingsbrüder.
Ja, und da hast du auch den Schauspieler zweimal in verschiedenen Rollen.
Ja, aber Zwillingsbrüder müssen ja nicht von verschiedenen Schauspielern gespielt werden. Das ist ja nicht das, was ich meine. Das ist ja was anderes.
Aber warum ist das was anderes?
Naja, weil hier die Marvin auftaucht als Bösewicht und ja. Dann kommt die Marvin mit einer falschen Nase und ich denke so, Alter, okay, das ist er doch wieder.
Ja, aber ist er auch sein Bruder?
Ja, jetzt hast du gespoilert. Der große Reveal kommt irgendwie gegen Ende, dass es der Bruder ist. Aber deswegen macht es ja nicht mehr Sinn.
Ich verstehe gerade nicht, wo der Unterschied zu Sinners ist.
Also nominiert man, ich finde es ein bisschen, die Frage ist nur, nominiert man einfach die Darstellung eines Darstellers im ganzen Film oder die Darstellung einer Rolle?
Du nominierst eine Kombination, du nominierst den Darsteller für die Rolle.
Aber wenn er zwei Rollen ist, nominierst du dann nur eine Rolle oder die gesamte Darstellung?
Hier in diesem Fall, weil er für die Hauptrolle den Oscar bekommen hat, ist er für Kit Schelin nominiert.
Genau.
Weil der andere nicht die Hauptrolle ist. Ja. Wobei das auch eben hier schon Kontroversen gab, also da gab es Diskussionen drüber, weil er halt eben für eine Hauptrolle zum einen sehr spät auftaucht und zum anderen dann noch insgesamt wenig Screentime hat,
ja.
Gemessen an anderen Rollen und so, aber so war der Ablauf, ja.
Also könnte Michael B. Jordan gegen Michael B. Jordan antreten nächstes Mal bei den Oscars?
Theoretisch, ja. Wird nie passieren, aber das würde mich auch eh wundern, wenn dieser Film, also bei Schauspiel überhaupt stattfindet bei den Oscars.
Delroy Lindo?
Okay. Digga, das wäre so krass. Also wirklich, das funktioniert für mich nur, wenn er in allen anderen Kategorien eh nominiert wird und dann hauen die da vielleicht noch eine Nebenrollennominierung oder so mit rein. Aber rein von den Performances, nie im Leben, Alter. Das ist kein Oscar-Film. Also nicht, was die Performances angeht.
Ja, mal gucken. Bis jetzt ist das naja. Aber Cat Ballou, also ich weiß noch nicht, was so die große Konkurrenz bis jetzt sein sollte, darstellerisch. Es gab noch nicht so viel herausstechendes 2024, 25.
Ja.
Aber.
Naja, aber das ist doch, also erfahrungsgemäß kommen doch sowieso die meisten Filme, kommen erst noch, beziehungsweise sind dann so dicht an den Oscars dran, dass wir davon hierzulande vielleicht was mitbekommen haben, aber laufen tun die ja auch oftmals dann erst nach den Oscars und so. Also,
naja, stimmt schon.
Ja, ich glaube, da sind wir jetzt noch sehr früh.
Das stimmt.
Was das angeht.
Das stimmt. Aber ich bin bei Lee, also es würde mich wundern, wenn der schauspielerisch da noch eine Rolle spielt, das.
Würde ich gerne.
Schon komisch.
Das bei Michael B. Jordan glaube ich auch nicht. Ich könnte mir bei Delroy Lindo vorstellen, aber.
Das ist auch ein Stretch.
Ja,
okay. Ja. Können wir spaßeshalber wetten, wenn du willst, aber.
Also, wenn, dann nominiert Jack O'Connell von mir aus. Den fand ich am besten. Aber es glaube ich auch nicht.
Das wäre hart, mit der Screentime eine Nebenrolle. Aber hat es alles schon gegeben, ne? Mal sehen.
Ja, klar. Matthew McConaughey in Wolf of Wall Street und Co. War auch ein sehr kleiner Auftritt. Ja, aber zurück zu Cat Ballou.
Mhm.
Und wer möchte mal die Handlung zusammenfassen?
Kann ich machen.
Do it.
So, wir sind im Jahr 1894. Und die titelgebende Catherine Ballou, die kehrt gerade zurück in ihre Heimatstadt Wolf City. Mhm. So, das ist in Wyoming, wie uns der deutsche Titel verrät. Und ach so, ja, das ist wieder mal einer dieser Filme, der mit einer Sequenz von kurz vorm Ende einsteigt und dann zurückspringt in der Handlung, um uns zu erzählen, wie wir dahin gekommen sind. Und wir erfahren eben, dass Catherine Ballou, später dann eben Cat Ballou genannt, dass die jetzt zurückkommt, um dort ihr Arbeitsleben als Lehrerin zu beginnen. Jetzt gibt's da eine Verschwörung natürlich, weil ein bis dahin noch Unbekannter das anzettelt, dass ihr Vater bedrängt wird und von seiner Ranch vertrieben werden soll. Da wird dann eben so ein Gunman angeheuert namens Tim Strawn. Das ist eine der Rollen von Lee Marvin, aber eben die kleinere. Und der soll da erstmal ein bisschen Angst einjagen. Das Ding endet aber darin, dass der Vater umgebracht wird und Cat jetzt natürlich Rache möchte. Beziehungsweise erstmal möchte sie eigentlich Gerechtigkeit, aber nachdem sie dann eben erfährt, dass da der Sheriff und sämtliche Leute, die da irgendwie ihr zu Hilfe stehen könnten, wenig unternehmen, kippt das dann relativ schnell Richtung Rache. Und auf dem Weg dahin hat sie so einen Viehdieb kennengelernt namens Clay Boone und seinen Onkel. Die schließen sich ihr an und wollen ihr dann helfen. Und wie war das? So ein Plakat erfährt sie dann eben von Kit Schelin und heuer den an. Also auf Tagskiller. Genau, so ein kleines Buch, wo eben krasse Sachen über den drin stehen und dann heuert sie den an.
Ein krasser Revolver hält, so wird halt angeprangert.
Ja. Bezahlt dem $50.
Angepreist, meine ich.
Und dann kommt er an und was sie nicht wusste, ist, dass der halt ganz gerne einen trinkt und auch nur dann funktioniert, wenn er einen getrunken hat. Und jetzt geht's drum, wie er ihr helfen kann, den Vater zu rächen, diese Ranch zu behalten und halt die Leute dran zu kriegen, die das alles in die Wege geleitet haben.
Mhm.
Ja, das Ganze wird noch so ein bisschen untermalt. Es gibt so eine Art Erzählerfigur, das sind zwei, die das singend machen. Einer davon ist Nat King Cole.
Ja, Nat King Cole und Stubby K.
Mhm. Die dann eben immer wieder mal so nach den Szenen uns musikalisch informieren, was da gerade passiert ist oder was jetzt kommt.
Das ist so wie der Hahn in dem Walt Disney Film, ja. Robin Hood.
Stimmt.
Der ja. so ein bisschen die Handlung musikalisch untermalt hat. Da, da muss ich dran denken.
Ich musste auch an Rango denken von Gore Verbinski.
Ja. Stimmt, ja,
da
Rango, ja.
Da haben sie es, glaube ich, auch persifliert. Also es war sehr nah dran, fand ich, an diesem, dass immer wieder so musikalische Einlagen dazwischen kamen.
Auf jeden. Rango fand ich richtig cool, als ich den einmal gesehen habe damals. Ich auch. Den mochte ich.
Ja, da war ich auf der Premiere. Da haben die Flipflops verteilt, Alter.
Flipflops. Okay.
Rango Flipflops.
Ja. Johnny Depp gesprochen, ne?
Ja. Mhm. Ja, ja, es gibt noch eine Fallhöhe halt, ne? Also wir wissen ja von vornherein, okay, es läuft anscheinend auf was Tragisches hinaus für Cat Bayou und das, Quatsch, für, ja doch, ja, Cat Bayou. Und das wird richtig heftig. Also wir erfahren an dieser Anfangssequenz, die du meinst, okay, es steht im Raum, dass sie wirklich was ganz Schweres verbrochen haben soll und anscheinend soll sie gehangen werden, was dann auch den deutschen Titel erklärt. So.
Ja, eben, und dann springen wir zurück und erfahren, wie sie da gelandet ist.
Genau.
Und trotzdem hat, obwohl das eigentlich so ein vermeintlich düsterer Einstieg ist, hat das Ganze schon insgesamt, nicht zuletzt vielleicht eben durch diese musikalischen Einlagen, auch eine recht leichte Tonalität, finde ich.
Ja. Auch sehr, sehr großen Anteil daran hat auch die Darstellung von Lee Marvin, von dem besagten Kid Chalene. Also der ist ja schon definitiv nicht ernst angelegt.
Nee, wobei das, glaube ich, jetzt weniger, wie er den spielt, ist, als vielmehr die Tatsache, dass wir hier halt im Jahr 1965 sind, was das Erscheinen des Films angeht. Und da sind wir halt noch in einer Zeit, wo Alkoholismus halt noch als Comedy-Element eingesetzt wurde.
Ja.
Das haben wir immer wieder mal in Filmen, wo ich es auch generell schwierig finde. Ich finde, dadurch, dass der Film insgesamt eben eine recht leichte Tonalität hat, geht das klar.
Mhm.
Und ich muss gestehen, Lee Marvin hat mich krass überrascht. Schauspielerisch.
Positiv.
Ja, Mann.
Wirklich?
Ja.
Wow. Ich meine, wir hatten ja schon Filme, wo wir den positiv hervorgehoben haben. Sowas wie hier The Wild One, Brando und so, weißt du, wo er so auch so ein Rowdy von einer anderen Motorradgang irgendwie spielt.
Mhm.
Wo er so ein Highlight ist, obwohl er nur kurz auftritt.
Ja.
Und ich habe den schon als Erscheinung in Filmen gesehen, wo ich gedacht habe, das ist ein krasser Schauspieler, Charakter und so. Aber hier fand ich ihn einfach nur so, das war einfach nur so clownmäßig. Und ich habe auch gelesen, dass Jane Fonda so ein Problem hatte, dass die Rollen so überzogen wurden, dass sie so komödiantisch angelegt waren, weil sie wollte halt hier so eine ernsthafte Rachegeschichte erzählen.
Ja, weil
erzählen,
das die Buchvorlage ist halt sehr ernst.
Ja.
Da gibt es diese Comedy-Elemente nicht. Und
richtig.
Das hat sie halt verwirrt. Ja, aber das ist halt schon auch ein Zeichen dafür, dass sie zum einen das Drehbuch nicht verstanden hat und dann halt auch nicht wirklich Vertrauen in die Regie hatte, dass die da einen Plan haben mit dem, was sie machen. Ne? Weil,
aber dadurch wirkte der so ein bisschen unorganisch in vielen Momenten so, weil ich habe schon gemerkt,
die einerseits, Marvin?
Nee, der ganze Film, weil die einerseits irgendwie so Comedy machen wollten mit so musikalisch lustig begleitet und dann auf der anderen Seite halt so eine Rache-Story mit einem ermordeten Vater und so. Ich denke so, okay, das hat für mich irgendwie nicht so, das war für mich nicht aus einem Guss.
Das ging mir auch so. Also zuerst, so am Anfang habe ich ein bisschen Probleme gehabt, auf diese Tonalität des Films klarzukommen, weil ich habe den schon, also eigentlich von Szene 1 haben wir eine Comedy gelesen, so von der Inszenierung her und so, dass hier mal so ein lockerer Spruch zwischendurch. Aber war dann so, okay, ich muss aber gar nicht so viel lachen. So zwischendurch habe ich mich dabei selber so ein bisschen ertappt. Aber dann, je länger der Film wurde, dann, also ich muss einfach sagen, er war super unterhaltsam. Dann doch, fand ich. Ich habe mich dann daran gewöhnt und war so, ach guck mal, der paced hier richtig flott durch, so. Und ich fand den dann auch zunehmend witziger. Zum Beispiel halt mit Cat Chalene, so wenn der auf den Plan tritt. Also die Sequenz fand ich schon witzig, wenn er da versucht, da diesen Schuss abzuliefern und so. Und das alles so, es war Slapstick, ist klar, aber hat für mich funktioniert. Und ja, die Tragik kommt nicht so richtig rüber, aber ich finde, das war insofern einfach ein passendes Vessel, was die Handlung so vorangebracht hat, so dementsprechend. Also ich habe, im Nachhinein hat er sich runder angefühlt, als ich nach dem holprigen Einstieg dachte, weißt du, aber okay, ich weiß noch nicht so ganz, welche Tonalität das jetzt hingeht, aber ich finde, der Film hat dann seinen eigenen Flow gefunden und eben wieder mich immer wieder eingefangen, auch durch diese musikalischen Sequenzen. Ich fand die richtig gut.
Also mich hat das auch nicht gestört. Ich war auch überrascht, also ich habe mich, ich war selber überrascht, dass ich das nicht störend empfunden habe, so im Gegenteil. Mhm. Aber es ist halt auch mal, da ist fucking Nat King Cole, Mann.
Ja, ja, klar, Legende, ohne Frage. Aber irgendwie, also ich fand ihn halt irgendwie nett, aber die Comedy-Elemente haben für mich auch nicht funktioniert. Dieser Typ in der Badewanne in dem Zug war halt, fand ich halt nicht lustig. So. Es ist ja, halt alles so, ja, okay, ist halt vielleicht damals lustig gewesen. Also, und er war halt, er hat halt viele Comedy-Elemente gehabt und die wiederum haben sich gebissen so mit der dramatischen Story. So. Weil Jane Fonda an sich so, finde ich mega, eine Frau in den Zentrum zu packen von einem recht maskulinen Genre, weißt du, wo normalerweise immer männliche Helden irgendwie im Zentrum stehen, gerade zur damaligen Zeit in den 60s, ey, und jetzt hast du so Jane Fonda als Schauspielerin, die hier die Hauptrolle spielt. Fand ich super, aber ich hätte hier echt einen besseren Film gewünscht.
Ja, war ja für sie auch so eine Art Durchbruch, wenn es darum geht, eben Hauptrollen zu spielen, ne? Davor war sie ja nicht so der Hauptrollentyp und danach ging es richtig rund.
Ja, ich habe ja vorhin Stein im Brett für ihre frühen Filme auch so, also was sie in den 70ern gemacht hat, so schauspielerisch auch so Clued, aber dann auch so Barbarella, weißt du, so eine ikonischen Rollen, die zwar nicht
ja,
schauspielerisch was bringen,
aber... Ja, das kam alles danach. Ne?
Ja, das kam alles danach.
Also, weil ich glaube, ihr erster Credit ist von 1960, jetzt sind wir hier 65, aber danach ging es dann halt auch hier mit They Shoot Horses.
They Shoot Horses, ja, in den 70ern, was sie da gemacht hat, Alter.
Aber ich fand sie schon auffällig in dem Film.
Ich also, auch, ja, Alter. Ich habe so verstanden, dass die danach diese Karriere gemacht hat, ey, weil die ist zum einen wunderschön anzuschauen und zum anderen spielt sie das super charmant. Ja. Also weil für mich clasht das nämlich überhaupt nicht, weil ich finde, das ist dadurch erst recht eine wahnsinnig starke Frauenfigur, weil die halt sagt, ey, okay, kein Mann nimmt mich ernst so. Selbst mein Vater sagt mir immer nur so, nee, sei still und geh da nach hinten hin so. Und dann hole ich mir halt den Respekt. So, dann mache ich halt das, was die Männer machen, ey. Alles klar, dann buche ich mir einen Typ und ziehe mit dem los und ja, dann werde ich halt kriminell. So, ne? Aber ich finde, das ist echt eine starke Frauenfigur, Alter.
Da bin ich auch bei dir, weil ich muss sagen, ich war vor dem Film, war ich ein bisschen eingestellt, okay, mal gucken, das ist 60er Jahre, wie viele Augen werden wir jetzt zudrücken müssen, so mit unserer heutigen Brille. Und da war ich überrascht, ach guck mal, also ganz viele Momente, wo man so dachte, ah, jetzt können diese ganzen Stereotypen kommen. Und da fand ich den Film überraschend zurückhaltend. Das war, war wirklich so, ach guck mal, das wirkt überhaupt nicht so wie das, wenn man halt so oft so aus heutiger Sicht so über Filme der 60er Jahre spricht, sondern ja, da musst du immer ein bisschen so, musst du drauf achten, so. Das ist halt ein Produkt seiner Zeit. Aber nee, schau mal, die Produkte der Zeit hatten da auch eine total andere Tonalität drauf und ich fand sie die absolute Stärke des Films. Ich mochte diese Kitschelin-Figur, fand ich auch super. Ich war zwischendurch, aber es gab so ein paar Nebenfiguren, wo ich dann auch wirklich war, die dann halt darstellerisch so abgefallen sind im Vergleich, wo ich dann war. Und da ist für mich dieser tonale Bruch, mit dem ich so nicht so klar kam, so zum Beispiel diese Figur des Jackson, das ist dieser Butler von dem Vater.
Tom Hardini,
wo ich so war, oh, ich fand den halt so schlecht. So, und der hat halt so gestruggelt, okay, bin ich jetzt eine ernste Figur? Also muss ich ernst gucken oder bin ich doch irgendwie lustig und grinst blöd in die Gegend? So. Und das war für mich so diese zwei Blicke, die er diesen Film über drauf hatte, wo ich so war, oh, das habe ich immer wieder rausgerissen. Und da war ich halt so mir so unsicher, also in welche Richtung soll das jetzt hier gerade gehen? Aber es gab dann, wie ich schon meinte, diese Momente, die mich immer wieder eingefangen haben. So, ich fand halt alles, was um Jane Fondas Figur passiert, glaubwürdig und ich bin da mit ihr mitgegangen. Gleichzeitig konnte ich dann später auch über ein paar humoristischere Einlagen gut lachen. Das mit der Badewanne fand ich auch daneben, weil es einfach eine coole Actionsequenz war. Da hätte ich diesen Slapstick nicht gebraucht. Und dann noch so inszenatorisch habe ich so ein paar Entscheidungen nicht verstehen können. Wie zum Beispiel, wenn du dann schon so Western hast und dann sogar so eine Showdown-Situation aufbaust, warum muss man da wegschneiden? So, also das ist dann so natürlich so die Fan-Enttäuschung so an sich, wo man da, ah, das könnte man jetzt so cool machen und dann auch gerade mit der Doppelrolle, wo dann da irgendwie ein bisschen Potenzial liegen gelassen. Aber
ja, voll. Also weil halt auch die Gewichtung ganz klar bei Kitschelin ist, ne? Ja.
Aber die Optik von Tim Strawn war schon interessant, weil ihm nämlich in einem Kampf die Nase abgebissen worden ist und er hat so eine fake silberne Nase gehabt, so weißt du, mit einer Fratze.
Also da musste ich das erste Mal aber schon kurz lachen, Alter, weil es schon ein bisschen Panne aussieht, aber irgendwie kriegt es dann trotzdem...
Ich habe an Digital Underground gedacht, ja.
Ja, total.
So eine Lucky Luke-Figur war das irgendwie so.
Total.
Sein, ja. Ja, stimmt.
Aber ich finde schon auch, die umschiffen sogar so das ein oder andere Klischee, was du von der Zeit fast schon erwartest. Weil wenn dann irgendwie geküsst wird, dann droht es kurz schnulzig zu werden. Ne? Aber sie ist dann eben auch sehr selbstbestimmt unterwegs. So. Also erst recht für die Zeit, die erzählen, und aber auch für die Zeit, in der entstanden ist. Mhm. Also ich war dahingehend schon echt überrascht.
Ich fand sogar, dass da gegen Ende fast schon so Noir-Klischees mit der Femme Fatale da reinholt. So. Also da war ich auch nochmal, dass das so einen Twist hat, was ja eigentlich man eigentlich einem ganz anderen Genre so zuordnet. Sag mal,
als sie dann zu ihm in diesem Zugabteil
ja, mit dem Kleid und so. Mhm. Das war schon so, ach guck mal, das hätte ich jetzt hier gar nicht erwartet in die Richtung. Und dann aber trotzdem nicht davon abweicht, so diese Powerfrau zu sein in dem Sinne. Das war schon cool. Also es war... Doch, das hat mir gefallen, wie sie mit der Figur von Jane Fonda umgegangen sind. Das hat mir alles gepasst. So. Also die kleinen inszenatorischen Momente haben es mir auch
hatte
nicht...
Hatte ich auch.
Alles in allem auch nicht madig gemacht.
Ich konnte auch einigermaßen drüber hinwegsehen, aber er hat schon so den einen oder anderen Moment, wo ich auch dachte, komm schon, really? Also diese Verfolgungssequenz, wo halt dann wieder haha lustig, weil er ist betrunken und deswegen torkelt er auf seinem Pferd, inklusive Pferd, dann so von links nach rechts und du hast dann fast schon so ein bisschen wie aus so alten französischen Komödien oder so mit hochgepitcht und reiten aneinander vorbei und hinterher und so und das, die Sequenz fand ich auch so ein bisschen albern. Aber
in diesen ganzen albernen Segmenten, da geht doch irgendwie so die dramatische Grundstory geht doch dann flöten.
Ich habe den nie als
sie ist ja dann,
großes Drama wahrgenommen,
ja gut, okay.
Zu keinem Zeitpunkt. Also weil schon mit dem Einstieg,
ich hätte wahrscheinlich lieber so gesehen.
Guck mal, das geht ja damit los, dass du das Columbia-Logo siehst und die wirft ihre Toga runter und zieht zwei Revolver, Alter. Also ich meine, das
ist auf jeden Fall cool, dass sie das Logo verändert haben. Ja.
Und ich finde, das gibt die Tonalität halt schon her, dass das mir eher so als bisschen mehr schon Comic-Verfilmung als irgendwie wirklich jetzt, also erst recht kein bierernstes Drama. Also ich war von Anfang an klar, dass das nicht ist.
Das ist ein Sommerblockbuster. Also eigentlich, und ich habe.
Woher weißt du, dass der im Sommer lief?
Nein, aber so vom Vibe her, so, das ist so.
Das ist doch recherchiert.
Also ich fand schon, dass der so auch wirklich primär eher auf Spaß ausgerichtet war. Das war auch, fand ich, hat man auch einfach an den Songtexten gemerkt, die sie da zwischendurch gesungen haben. Mhm. Was wollte ich gerade sagen? Ja, ich habe gerade einen Faden verloren, aber.
Ich weiß nicht.
Ja. Ah, ich komme gleich drauf.
Wir warten.
Sammel dich.
Ich drück
dir in der Zeit. Der hilft bestimmt beim Nachdenken, oder?
Du hast recht. Also der kam am 24. Juni raus, tatsächlich.
Oh.
Siehst du?
Nicht schlecht.
Und ich hab's wieder.
War trotzdem ins Blaue geschossen. Fürs Protokoll.
Du bist ein Hater, ey.
Na. So was merkt man doch. Nee, ich habe den nämlich in meinem Kopf mit so ein bisschen verglichen mit einem von Leone, der ein Jahr vorher kam, nämlich hier für eine Handvoll Dollar. Weil das auch so für mich so 90 Minuten Western ist, was ich untypische Zeit fand, halt Laufzeit fand.
Die Laufzeit ist cool, ja.
So für Filme von damals, gerade auch wenn man Leone Western kennt, die gehen ja auch oft gerne mal, auch kratzen an den 3 Stunden oder gehen drüber hinaus. Und aber jetzt im Vergleich, wie flott der sich angefühlt hat, im Vergleich halt so für eine Handvoll Dollar, der auch so natürlich eher so ein bisschen so ein ernsteres Action-Drama ist, so mit Clint Eastwood, aber der ist so viel langsamer, wie er seine 90 Minuten
aber
füllt.
Auch viel epischer.
Der macht halt viel mehr Überstimmung.
Ja, absolut, aber klar. Ich finde beides in seine Daseinsberechtigung. Dann finde ich das schön, dass es so ein Jahr später geht, dass es halt so nah aneinander, so unterschiedliche Filme im gleichen Genre erscheinen können. Das mag ich halt so. Und das eben, ich finde, das ist so, man braucht nicht immer diese Gravitas, sage ich mal, in seinen Western-Geschichten. Es darf auch mal leichter sein.
Voll.
So, und eben dann so die Sequenzen, weil da passiert so viel. Also ich war so zuerst, okay, sind das vielleicht ein bisschen viele Figuren? Es kommen ja wirklich die ersten 20 Minuten, kommen immer wieder neue Figuren am laufenden Band. Das wird dann aber ein ganz nettes Ensemble und dann hat er halt auch so wirklich 2-3 Highlights, eben statt diesem Shootout am Ende, was ich gerne gehabt hätte oder mehr ausgekostet hätte, hatte ich dann dafür die Zugsequenz vorher, die auch geil war. Mhm. Also so, da war actiontechnisch, wurde einem da ja schon ein bisschen was geboten, so richtig, wenn sie da aus dem Wagen wieder rausspringen, auf die Pferde rauf und so, das war einfach...
Das war nice, ja.
Ja, das hat auch Spaß gemacht, es ging gut durch und ich war so, ach guck mal, der geht voran, guck auf die Uhr, noch 20 Minuten, naja. So, ja, also das hat mir alles gut gepasst hier.
Cool.
Ja, aber jetzt
sehe ich es ja ähnlich.
Jetzt klingt ja euer Fazit auch so, ist nach so nette Unterhaltung und das für mich halt weit entfernt von 5-mal Oscar nominiert. Und Lee Marvin kriegt seinen einzigen Oscar in seiner ganzen Karriere, so wenn ich ihn halt so, wenn ich noch.
Ich finde schon, dass der echt Herz hat auch. Also ich finde, ich bin wirklich bei mehr als so nett.
I'm planning on being difficult about it.
Ja, aber wieder ein von denen.
Nee, es ist eher einer der.
Wenn du hast keine Gefühle, dann ich kann auch nichts machen.
Dafür, dass du den nicht raufnehmen wolltest, drückst du den aber ganz schön oft, Alter.
Consider yourself cancelled.
Oh Mann.
Irgendwie unterhält er mich, Alter. Ich weiß, es ist just wrong on so many levels, aber.
Das ist ja vollkommen okay. Mhm. Wie hat einer in die Kommentare geschrieben? Wenn du es lustig findest, dann sollst du es lustig finden.
Ja, ist das hier.
I maintain my deep conviction that that is hilarious.
Ja. Also hilarious fand ich nicht, aber ich fand ihn nett. Aber wahrscheinlich dann schlechter.
Der Film, der ist beim besten Willen nicht hilarious, Alter.
Hast du Blazing Saddles gesehen, den Mel Brooks Western, die Comedy?
Nein.
Das ist zum Beispiel ein Film, wo ich sage, ja, der ist mega Western Comedy.
Ja, und da verstehe ich auch eher, dass das eine Parodie ist, weil hier steht ja auch tatsächlich Parody mit bei.
Steht drauf,
bei,
ja,
bei den Genres auf einmal.
Das ist nicht so ganz eindeutig, ja.
Das finde ich jetzt auch nicht so wirklich klar, zumal Lee Marvin ja hier mit schönstem Method Acting unterwegs ist.
Ja, das stimmt, ja.
Aber ich war tatsächlich überrascht. Also erst recht dafür, dass das so einen Comedy-Anstrich hat, hätte das halt noch sehr viel mehr drüber sein können.
Mhm. Ja, aber es ist ja, guck mal, Rio Bravo hast du ja auch mit Dean Martin Alkoholiker gehabt in seiner Rolle, in seiner Figur, weißt du, aber der hat ja nicht so, ich falle jetzt überall runter und fliege auf den Boden und kann nicht gerade auslaufen und muss mir erstmal so die halbe Flasche reinhauen und dann kann ich auf einmal gerade schießen und so. Das ist halt so, das hast du bei dem Jackie Chan Film voll verurteilt.
Aber das, das Ding ist, es gibt doch eine große Palette an 80s Filmen, wo das genau so immer wieder gemacht wurde, wo du irgendwie eine Figur hast, die erst funktioniert, wenn sie so und so viel Intus hat.
Aber doch nicht so albern, Alter, so albern gespielt.
Bei 80s-Komödien, Alter, willst du mich verarschen?
Bei 80s-Komödien, gut, ich dachte, du meinst jetzt hier so Lethal Weapon oder so.
Nee, und außerdem, also klar ist die Inszenierung über große Strecken albern, aber er spielt den nicht noch zusätzlich völlig drüber.
Ich finde, der spielt den mega drüber, Alter, ist ja krass.
Abgefahren.
Ich habe die Marvin selten so schlecht gesehen wie hier, Alter, deswegen, wow, habe ich den Oscar nicht verstanden.
Okay, nee, ist interessant. Also, dass er auch einfach nur stoisch und grimmig gucken kann, das hat er ja in sehr, sehr vielen anderen Filmen bewiesen. Und wir hatten es ja auch gerade bei dem Brando-Film davon, dass das auffällig ist, dass er mal so laut ist und dass man ihn so viel in Bewegung sieht und so, weil er halt sonst eben dieser stoische Typ ist. Und ich glaube, dass daher auch diese Oscar-Nominierung kommt. Also ich meine, das war ja für ihn schon auch ein Sprung, ne, was das Gehalt anging. Der hat davor halt irgendwie im fünfstelligen Bereich war unterwegs und nach dem Oscar war halt im Millionenbereich unterwegs mit seinen Gagen. Also das hat schon einen großen Sprung gemacht.
Dann ist es bei dir quasi die Theorie, die du bei Nicolas Cage bei Pick hattest, dass er jetzt so ein bisschen gegen den Strich besetzt ist und deswegen preismäßig wahrscheinlich dann auffälliger ist. Also geht ja nie ähnliche Schiene.
Ist genau das.
Okay.
Deswegen, weil ich bin ja bei dir so, der hat auf jeden Fall andere Sachen gespielt, wo der ich auch sofort dabei wäre, wo ich sage, hey, und gebt ihm eine Oscar-Nominierung.
Mhm.
Aber ja, hier ist es halt eben was, was man von ihm sonst so nicht kennt. Und ich glaube, das war schon mit ein Argument hier.
Könnte sein, definitiv. Okay, haben wir noch was oder wollen wir Punkte vorlesen?
Wir können es Einspiel noch nennen, weil das war schon auch ziemlich gut, weil er hat um die 2 Millionen gekostet und halt über 20 eingespielt.
Mhm.
Das ist natürlich ein Erfolg.
Ja.
Und eben, danach ging es für Jane Fonda mal so richtig los.
Für den nicht mehr viel ging, war Nat King Cole, weil der war schon auf jeden Fall ziemlich krank während der Dreharbeiten. Ich glaube, er hatte schon, Entschuldigung.
Hat er auf dem letzten Loch gepfiffen.
Das hast du gesagt. Ich finde, das war eine sehr elegante Überleitung.
Ja, enorm elegant jetzt.
Hat auf jeden Fall die Kino...
Hat die Krebserkrankung.
Hat die Kinopremiere auf jeden Fall nicht mehr überlebt.
Nein, das ist falsch. Er hat sie nicht mehr erlebt.
Er hat sie nicht mehr erlebt.
Die Kinopremiere ist nicht schuld, dass Nat King Cole gestorben ist.
War das wieder unglücklich formuliert? Ja, genau das meinte ich. Nicht erlebt.
Er hat die Premiere nicht überlebt. Die Afterparty war tödlich.
I'm planning on being difficult about it.
Ich frage nochmal.
Oh boy. Ja gut, sollen wir Punkte vorlesen?
Mach das mal schnell.
Also 6,7 von IMDb. Metascore ist bei 60. Letterboxd 3,3. So.
So, wir lösen auf.
Ja.
6 von mir.
Mhm.
Nett gemeinte 6. Sorry, Kasi, aber.
Ja, 7 von mir.
7 von Lee.
Und 7 von mir.
Oh, krass.
Guck mal, haben wir uns schön in die Nesseln gesetzt mit Eugen.
Oh ja.
Fuck, genau.
Hätte ich nicht gedacht.
Okay, gleich mal 3 miese hier, erste Runde. Bam!
Ja, schlechter Start für uns, aber du weißt. Wenn du gleich ziehst mit einem von uns oder sogar gewinnst, kommst du in den Lostopf und wirst am Jahresende dann, zu Ende der Saison wirst du gezogen.
Mhm.
Dann schenken wir dir was Schönes.
Oh, herrlich.
Ja. Kriegst du irgendwelche filmrelevanten, coolen Sachen. Kannst dir was aussuchen.
Ja, da hat Spaß gemacht. Also, was soll ich sagen? So 90 Minuten ist auch einfach, da ist man, cool. Man tendiert, wenn die nicht so lang sind, da ist man irgendwie gefühlt auch nochmal ein bisschen genäht.
Ja, ich glaube auch, ja.
Das ist einfach irgendwie so ein Ding.
Man muss auch eins sagen, Eugen ist so ziemlich einer der wenigen Gäste, die wir bis jetzt zu Gast hatten und die wir angefragt haben und so weiter. Und wie, ich habe ja mal so ein Portfolio an Auftragsfilmen, die wir euch dann präsentieren, wo ich sage, such dir was aus, was dir gefällt. Und die sagen so, ja, wenn wir schon irgendwie Filme mitgucken wollen, dann suchen wir uns irgendwas aus, worauf wir Bock haben. Eugen hat uns die Wahl gelassen. Sondern der hat gesagt so, pass auf, ich gucke sowieso gerne Filme, da sind 1000 Filme drauf, die ich noch nie gesehen habe, insofern sucht euch von euch aus was aus und dann,
okay, das ist ja nett,
dann bringen wir dir. Insofern, du warst ja komplett offen, also es ist ja nicht so, dass du die Filme jetzt speziell gepickt hast aus irgendeinem Grund, sondern du hast das uns überlassen.
Genau, nee, da war eine gute Auswahl dabei und ich halt Pile of Shame abarbeiten ist super gut, also von daher.
Nice.
Ich habe beide nicht gesehen, kann ich schon mal verraten.
Beides Erstsichtung?
Beides Erstsichtung, yes.
Cool. Ja, komm mal nachher. Bei mir war es, der nachher ist auf jeden Fall keine Erstsichtung, den hatte ich schon mal gesehen.
Ja.
Du auch. Mhm. Ja, aber jetzt bringen wir erstmal eigenen Stuff. Wer will anfangen?
Ich fange an.
Lee fängt an und dich können wir dann in die Mitte packen, dann mache ich als Drittes.
Alles klar.
That's the plan.
Alright.
Und dann bringe ich jetzt einen aktuellen Film, den Eugen vorhin in einem Nebensatz schon kurz abgestraft hat, wo du meintest, fandst du nicht so toll. Die nackte Kanone.
Oh.
Natürlich. Ja, weil ich habe mir jetzt in der Vorbereitung nochmal die alten alle angeguckt.
Mhm.
Und Alter, das ist so hart, ne? Der erste, der ist ein Meisterwerk, Alter.
Der
wird auch nicht schlecht da mit der Zeit. So, bist du da auch so? Ja? Findest du den ersten auch richtig gut?
Den ersten habe ich auch, ich habe den vor kurzem das erste Mal gesehen, um ganz ehrlich zu sein.
Okay.
Aber ich fand den sehr lustig, immer noch. Also es hat nicht alles gezündet jetzt so, aber das war auch überhaupt nicht schlimm. Das ist bei solchen Komödien ja oft so. Mhm. Aber nee, fand den wirklich eine wirklich sehr lustige Komödie.
Naja, zumal es gibt...
Habe ich hier rezensiert, oder? Den ersten?
Bestimmt.
Mhm.
Ja. Aber eben, ich wollte mir dann halt nochmal das komplette Bild machen und habe mir dann eben 1, 2, 3 angeguckt.
Das ist wichtig, ja.
Und
ist wichtig.
Natürlich ist es. Ja,
bei der Nacktkanone, glaube ich, ist es nicht wichtig, dass du die Vorkenntnisse nochmal auffrischen musst.
Also es gibt natürlich diverse Zitate und Referenzen,
okay,
wo ich schon der Meinung bin, dass ich da jetzt nochmal von profitiert habe, dass ich das halt, also weil zum Teil werden halt schon 1:1 Sachen wiederholt oder halt nochmal leicht abgeändert, nachgemacht.
Also nicht über Happy Gilmore, dass er jetzt nochmal irgendwie Szenen einspielt.
Das machen sie halt zum Glück nicht. So. Mhm. Den Fehler machen sie in meinen Augen nicht. Und insofern ist das schon gut, dass du noch so ein paar alte Sachen da auf dem Zettel hast, finde ich. Also ich habe davon profitiert. Ja.
Okay. Support Episode 162 habe ich dir besprochen. Hat von mir keine 10 bekommen. Eine 9. Von dir dann wahrscheinlich eine 10. Soll ich dich mit einer 10 hier einstellen?
Natürlich.
Ah, ja, eine 10.
Das ist so klar, eine 10.
Er ist schon geil, aber du kennst meine Lieblingsboos. Und da ich Nackte Kanone irgendwo an dritter oder vierter Stelle packen würde, ist der halt nur die 9 und Airplane und Top Secret halt für mich die 10.
Mhm. Aber eben so mit Zucker Abrahams.
Ja, mega.
Bist du ja auch ganz gut aufgestellt.
Auf jeden Fall.
Und das war ja jetzt, was so die Entstehung von diesem Film angeht, halt auch ein großes Thema. Ne? Mhm. Inwiefern kann man da überhaupt noch anknüpfen? Und es gab natürlich Jahre zuvor schon mal Versuche, da anzuknüpfen. Das hat jetzt, also es war nicht der Plan, dass das so lange dauert. Und ich kann mal kurz erzählen, was da so im Vorfeld passiert ist, bis wir überhaupt bei diesem Teil gelandet sind. Weil es gab natürlich zu Lebzeiten von Leslie Nielsen noch Versuche, da einen vierten Teil zu machen. Also ganz im Ursprung sollte eben der dritte, 33, ein Drittel, The Final Insult, der sollte der letzte Teil sein.
Mhm.
Und dann haben sie 2009 bekannt gegeben, dass sie einen vierten Teil mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle planen. Das sollte allerdings eine Direct-to-TV-Fortsetzung werden.
Okay.
Mit dem Titel, da gab es nämlich schon einen wunderschönen Titel, The Naked Gun, What For? Rhythm of Evil, so sollte der vollständig heißen. Auch so schön, What For? Und dann Fragezeichen, ey, herrlich. Naja, und da wollten die ursprünglich die Handlung so aufziehen, dass Frank Drebin dann einen jüngeren Kollegen an die Seite gestellt bekommt, den er ausbilden muss. Und das war dann aber tatsächlich, aus finanziellen Gründen haben sie das Ding dann wieder gelassen. Und dann haben sie diverse AutorInnen dazu geholt, um da irgendwie was zu schreiben, wo man noch irgendwie weiter ansetzen könnten. Und da war dann aber tatsächlich die Entwicklung so, dass das irgendwann bei den Zucker Abrams Leuten landete und die haben versucht, das zu verhindern, weil die halt gesagt haben, also zum einen muss es ein Kinofilm werden und zum anderen das, was wir da bisher gelesen haben, finden wir nicht geil und so wollten die eben nicht, dass es gemacht wird. Jetzt gab es dann den Plan, dass Leslie Nielsen halt irgendwie im Narrativ diese sprichwörtliche Fackel übergibt, also wollten die irgendwie so einen Hybrid generieren, damit sie halt so die neue Generation da an inkompetenten Polizisten erzählen können. Mhm. So, da gab es dann aber wieder Budgetgründe und Paramount hat dann darum gebeten, den Auftritt von Leslie Nielsen auf ein Cameo zu reduzieren, ne, weil der natürlich entsprechende Gagenforderungen hatte und so. Und dann haben die gesagt, damit das Ding, weil Comedy war ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so ein Thema. Mhm. Und dann haben die ja gesagt, das muss günstig werden und deswegen, also wenn Leslie Nielsen, dann wirklich nur als Cameo. So, und dann ist der komplett raus gewesen, weil er gesagt hat, nee, also so nicht. Und der Autor, der es bis dahin geschrieben hatte, hat dann auch gesagt, nee, also das ist Quatsch, ne? Wir erzählen heute sicherlich hier nackte Kanone ohne Leslie Nielsen, das ist für ein Bullshit. So, und dann ist Leslie Nielsen sowieso im November 2010 gestorben und dann war das Thema durch. Und dann gab es 2013 den Versuch, das Ding mit Ed Helms in der Hauptrolle neu aufzunehmen.
Okay.
Ach. Haben sie da rumentwickelt ein paar Jahre, das ist dann wieder nichts geworden. So 2018, und das waren alles andere Leute, ne? Also das ist ja das Ding. So Zucker und Abrahams, die haben halt gesagt, wenn wir das nicht auf dem Niveau machen können, wie wir uns das vorstellen, und du siehst das ja an sämtlichen ihrer Filme so, auch wenn die vielleicht mal mehr, mal weniger gut sind, ist es trotzdem immer auf dem gleichen Level, was das so das Production Value angeht und die Gagdichte vor allem. Also das macht ja eh keine andere Produktion, macht das in dem Tempo wie Nackte Kanone oder eben generell die Zucker Abrams Filme. So, und dann haben sie eben 2018 selber ein Skript für einen vierten Teil geschrieben. Der sollte dann auch ein sehr schöner Titel heißen: The Naked Gun 4, Nordberg Did It. Alter, mich kriegen die mit dem Scheiß so hart, ey. Das ist so lustig, Mann. Also ich meine, fürs Protokoll, O.J. Simpson ist nach dem dritten Teil halt hingerannt und hat zwei Leute umgebracht, ne? Also deswegen ist dann so die Idee, das aufzugreifen und zwar seine Figur dafür zu verurteilen, finde ich, als sensationell. Naja, also alternativer Titel war dann, weil da eben dann die Mission Impossible-Reihe auch irgendwie aufgegriffen werden sollten und dann in so Bond mit Daniel Craig und das sollte dann halt irgendwie auch ein Spoof in die Richtung werden so und dann sollte es eben Naked Impossible heißen. Das wurde dann auch wieder geerdet so und dann ging es bis Januar 2021, dann kam Seth MacFarlane dazu und hat dann das entwickelt, was es heute geworden ist und schlussendlich jetzt auch rausgekommen ist. Und sowieso ist die Idee da, Leslie Nielsen mit Liam Neeson zu ersetzen, grenzgenial, wenn du mich fragst. Also, weil es ja immer so ein bisschen, also hat halt Liam Neeson selber gesagt, dass es da öfter mal Verwirrung gab in seinen Anfängen, was so die Namensverwechslung angeht. Und ich meine, die haben ja nicht nur die gleichen Initialen, sondern es klingt halt auch noch verdammt ähnlich und so. Und deswegen ihn jetzt als seinen Sohn zu besetzen und das, obwohl er auch hier schon deutlich älter ist als Leslie Nielsen, zum Zeitpunkt, als er Nackter Kanone gemacht hat, das funktioniert für mich auf so vielen Ebenen, Alter. Mhm. Und ich meine, also auch da wieder diese Metaebenen, die in der Art, wie sie Comedy machen, einfach immer reinbringen, die feiere ich zum Maximum, Alter. Die Tagline ist, beziehungsweise nee, die Inhaltsangabe auf IMDb ist der Hit. Ist nämlich wieder mal nur ein Satz. Only one man has the particular set of skills to lead police squad and save the world. Alter, dass sie das Taken-Ding damit reinnehmen, ich meine, wie geil ist das denn schon wieder? Hm. Ja, also ich finde, die haben so gesehen alles richtig gemacht, auch wenn das jetzt wieder ein Produkt ist, wo halt dann die noch verbleibenden Leute von Zucker Abrahams gesagt haben, wollen wir nicht sehen, weil die da jetzt halt nicht involviert waren. Aber ich finde, also wenn es einen gibt, der das irgendwie retten kann, dann wahrscheinlich Seth MacFarlane. Und ich finde, als Regisseur haben sie sich halt auch einen geholt, der für mich jetzt in den letzten Jahren immer wieder Filme gemacht hat, dass, wenn es in so eine Spoof-Richtung geht, er halt der richtige Mann für den Job ist. Nämlich Akiva Schäfer. So, hier ein Drittel von Lonely Island und halt für großartige Filme wie
Popstar und so.
Popstar. Never Stop Stopping. Alter, hast du den gesehen, Eugen?
Nee, ich habe den Trailer sehr oft gesehen, aber ich habe den habe ich nicht angemacht.
Der ist stark.
Ey, das ist für mich, glaube ich, auch so ein 10-Punkte-Film. Alter, ich habe den so gefeiert. Das ist so lustig.
Chip and Dale war auch von ihm, oder? Von Akiva Schäfer. War das?
Nee, die Serie meinst du?
Nee, der neue. Der vor ein paar Jahren rauskam. War das nicht auch von ihm?
Oh. Chip and Dale? Ich kenne nur die Serie, die Chip and Dale-Serie.
Die ist aber auch anders.
Rescue Rangers. Da gab es auch neulich so einen Film, wo es auch so ein bisschen mit ganzen Meta-Kommentaren hier, hat eine CGI-Kur gemacht und so, und der eine war dann 3D animiert und der andere noch 2D von Chip und Chap.
Nee, habe ich glaube ich nicht voll mitbekommen.
Ach so, du, jetzt, ich war bei den
Ach, Chip, du warst bei den Chip und Dale. Chip und Chap, die beiden Lager, okay.
Ja, Chip und Dale, Rescue Rangers hieß der, genau.
Ist auch von ihm.
Den hat er auch gemacht, ja. Das ist witzig, das ist auch eine Referenz, die, hast du recht, ja, aber irgendwie ist das nicht so das Fahrwasser, finde ich. Also es ist schon, der hat schon auch auf jeden Fall so ein paar Meta-Witze, ne?
Naja.
Aber ich finde Lonely Island und alles, was die so machen, ist halt nochmal auf einem Level bekloppter, was ich irgendwie ziemlich geil finde.
9,5 hast du ihm gegeben fürs Protokoll. Popstar.
Ja, siehst du?
An der 10 ist er vorbeigeschraubt.
Ja. Also, wo warst du da?
Ich war bei einer 8. Okay. Jan war auch bei einer 8 hier, Jan Kronauer war hier. Sehr geile Comedy auf jeden Fall. Verarscht die Musikszene und so, ist mega.
Ja.
Ja, wobei man sagen muss, also auch Liam Neeson ist ja jetzt kein Typ, der viele Comedies mitgespielt hat, aber für Seth MacFarlane stand er schon bei hier 100 Ways to Die in the West, glaube ich, hieß der?
A Million Ways.
A Million Ways to Die in the West, okay, ein bisschen mehr.
Ja, und noch dann, ich glaube, das ist schon die dritte, oder bei Ted 2 war er doch auch dabei.
Ach, da war er auch am Start? Ja. Okay, ja, den habe ich noch nicht gesehen. Spielt Liam Neeson mit, okay.
Ja.
Oh, das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, eine kleine Rolle. Also, das ist auf jeden Fall, das ist beim.
Die scheint
sich
zu mögen.
Nicht die erste Zusammenarbeit. Ja, und eben, ich finde es irgendwie eine geniale Idee, ihn da ranzuholen. Und jetzt ist das eben so die Aufstellung erstmal hinter der Kamera mit Dan Greger und Doug Mand als Autoren, zusätzlich eben zu Akiva Schäfer. Und der hat das Ding inszeniert. Und es ist natürlich wahnsinnig stark angelehnt an den alten Teilen. Und jetzt wird erzählt, das kennt man aus dem Trailer, die Szene, wo Frank Drebin Junior als kleines Mädchen in eine Bank reinmarschiert. Und damit beginnt der Film auch. Er schaltet im Alleingang da eine ganze Bande von Bankräubern aus. Und macht die alle frisch. Und erfährt dann, dass das eigentlich eine Art Ablenkungsmanöver war, weil es parallel dazu noch einen Autounfall gab, der erstmal als Selbstmord tituliert wird, weil da ein Software-Ingenieur namens Simon Davenport von so einer Kurve irgendwie da eine Klippe runtergefahren ist und das in so einem selbstfahrenden Auto, und es stellt sich dann raus, dass diese beiden Vorfälle verbunden sind. Und das Schöne ist, zu Beginn in dieser Banksequenz, wo er dann eben da die Leute frisch macht, haben wir unseren Bösewicht, Danny Houston, spielt den Richard Kane, der da einmarschiert und dann, also er marschiert nicht in die Bank ein, er fährt dann am Ende vor und bekommt von Kevin Durants Rolle etwas übergeben, was sie aus einem Schließfach dort geklaut haben. Und dieses Gerät, auf dem steht halt PLOT Device. Das ist also
Plot Device.
Eine
okay.
Plot Device. Und also auf dem Level hast du halt wieder, da bedienen die komplett das Ding, den Humor von früher und so. Davon hast du halt so viele Sachen, Alter. Das ist wieder so krass vollgepackt mit irgendwelchen Details und so weiter. Die Gagdichte ist hier im 45-Sekunden-Takt. Und das ziehen die durch, Alter. Das ist so krass. Also du kommst hier keine Minute ohne einen Gag durch.
Krass.
Das ist halt schon wirklich heftig. Und stellenweise geht das halt wirklich Schlag auf Schlag, und natürlich kann da nicht alles zünden. Ne? Also ist auch das, was du vorhin meintest, nicht alle Gags zünden. Das ist bei der Dichte ja gar nicht möglich. Also finde ich, weil wenn du halt wirklich im Sekundentakt hier irgendwelche Witze hast, ist irgendwie klar, dass dann halt nicht alles zündet.
Aber es bleibt genug hängen, sagst du.
Das auf jeden Fall. Also, und es ist auch erstmal halt genug da, ne? Dass dann auch so die unterschiedlichen Geschmäcker wahrscheinlich ein bisschen bedient werden können. Wobei es hilft hier, glaube ich, schon sehr, wenn man mit dem Humor von Seth MacFarlane was anfangen kann. Also ich glaube, Fans von Family Guy und Co. sind hier prinzipiell schon mal besser aufgestellt. Und natürlich musst du Fan von Nackte Kanone, dem alten Franchise sein. Sonst funktioniert das hier sowieso wahrscheinlich gar nicht. Ja, und jetzt geht es natürlich darum, dass dieser Bösewicht Richard Kane ein großen Plan hat, eine Menge Übles zu tun. Und da kommt dann die Schwester des Typen, der bei dem Autounfall ums Leben gekommen ist, noch mit ins Spiel. Und da haben wir dann unsere weibliche Hauptfigur. Pamela Anderson spielt Beth Davenport. Die ist nebenberuflich so Krimi-Autorin. Sie sagt, sie macht True Crime basierend auf fiktionalen Krimi-Geschichten, die sie sich ausdenken.
Okay.
Das ist alles so schrottig, ey. Und dann hast du natürlich die üblichen auch so, nennen wir es mal verbalen Humor, weil er dann halt an dem Moment, wo sie zu ihm ins Büro kommt, sagt er halt, take a chair. Und sie sagt natürlich, no thanks, I have plenty at home.
Das nackte Kanone.
Ja, ja, eben, siehst du. Und also so diese Palette wird natürlich auch voll bedient. Und dann hast du natürlich auch den üblichen Fäkalhumor von Seth MacFarlane mit drin, wo einige wahrscheinlich raus sind. Ey, mich hat er da mit einer Sequenz so hart bekommen, Alter. Ich hab wirklich, lag tränenlachend auf dem Boden im Kino. Ey, ich konnte nicht mehr.
Echt, ja.
Ey, diese Sequenz, wo der so hart scheißen muss. Er kommt voller Stolz an und sagt, ja, wir haben jetzt aber Bodycams und so. Und deswegen haben wir jetzt hier aufgezeichnet, was du nämlich gemacht hast. Weil einer der Verdächtigen ist Busta Rhymes.
Mhm.
Und dann holt er so sein Rap-Sheet, kommt da an und sagt, you have an impressive Rap-Sheet.
Oh Mann.
Komm schon, das ist Busta Rhymes, ja, okay. Und er sagt, you have an impressive Rap-Sheet als Cop. Komm
ja,
schon.
Okay, das ist ganz witzig.
Das ist hammerlustig, Alter. Naja, und
dann checkt das überhaupt jeder?
Ja, eben, das ist das Ding, das checkt halt erstmal nicht jeder. Und dann sagt er, okay, you've got 20 years for man's laughter. Must have been a pretty bad joke. Oder irgendwie sowas sagte.
Must have been quite a joke.
Yeah. I must have been quite a joke. So, weil er 20 Jahre for man's laughter bekommen hat. Und Buster Rhymes also, you mean manslaughter? Alter, ich konnte nicht mehr. Also nein, einfach ne, auf so einem Level machen sie dann auch halt mit so ein bisschen Wortwitz.
Mm.
Und dann hast du aber natürlich auch die üblichen Slapstick-Elemente, wenn er dann in seinem Auto fahrend mit seinem inneren Monolog beschäftigt ist, er halt wieder völlig amok einfach Leute über den Haufen fährt und es halt gar nicht mitkriegt. Ne? So, das ist halt das Ding.
Schon typisch Leslie Nielsen.
Voll. Und dann im Trailer hat man ja auch diesen Moment, wo er dann vor dem Bild seines Vaters steht und ihn halt um mentale Unterstützung bittet. Und dann haben wir auch die anderen Figuren, wie sie vor den Bildern ihrer toten Väter stehen. Und dann hast du den Sohn von Nordberg, wie er da steht und dann guckt er nur so in die Kamera und schüttelt den Kopf und das ist der einzige OJ-Witz, den sie bringen. Ne? Also es ist schon herrlich, Alter. Naja, und natürlich gibt es dann auch den Nachwuchs von Ed Hogan, nämlich Ed Hogan Jr., wie könnte es anders sein?
Mhm.
Und hier haben wir ihn gespielt von Paul Walter Hauser, der da auch sensationell reinpasst, Alter. Er macht es auch wirklich groß.
Mhm. Hier ist er nicht wahrgehitzt offensichtlich.
Nee, überhaupt nicht. Der macht es wirklich gut. Und auch Pamela Anderson, Alter, herrlich uneitel und so geil bekloppt in der Rolle.
Sind ja zusammengekommen durch den Film auf jeden Fall. Neben diesen Pamela Anderson.
Im Ernst?
Ja, die sind privat jetzt auch ein paar.
Okay, wie cool ist das denn?
Wusstest du nicht?
Nee.
Doch, haben sich dann geoutet.
Okay. Also, wofür feiere ich irgendwie?
Mhm.
Also ich finde das natürlich eh sympathisch. Ich fand das damals schon bei Priscilla Presley so geil, Alter, wie uneitel und herrlich bekloppt die da rangeht.
Ja.
Und ja, sie hat ja hier dann auch den Weg quasi freigemacht für Pamela Anderson und das war eine sehr gute Entscheidung. Und dann hast du natürlich noch,
fand ich auch eine gute Besetzung.
Diverse Cameos und wüsstest du eine Figur, die neben dem Hauptcast in allen drei, beziehungsweise jetzt in allen vier Nackte Kanone-Filmen auftaucht?
Neben dem Hauptcast?
Das ist eigentlich immer nur ein Cameo.
Nee, das ist wieder irgendjemand, der irgendwie ins Bild rennt und irgendwas macht.
Nee, aber der nee. Also hat schon immer auch eine kurze Szene.
Okay, nee, keine Ahnung.
Weird Al.
Weird Al?
Ist in allen Filmen.
Das hätte ich jetzt nicht gewusst, okay.
Ja, weiß ich jetzt auch nur, weil ich sie halt quasi hintereinander durchgeguckt habe. Mhm. Ja. Und dann hast du eben noch ein paar andere Cameos, die schon auch sehr nett sind, Alter. Das ist schon, also ich habe wirklich viel und oft gelacht und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Kino so gelacht habe.
Mhm.
Ich habe wirklich überlegt, wann das letzte Mal, also ich weiß zum einen nicht, wann habe ich die letzte reine Komödie, vor allem so auf Blockbuster-Niveau im Kino gesehen. Ja. Ich weiß es bis heute nicht.
Also,
es ist also, eine ganze Weile. Da, also, es ist wirklich, wirklich lange her. Ey. Ja, ja. Kein Plan. Und dann weiß ich wirklich nicht, wann ich das letzte Mal so gelacht habe bei einem Film. Im Kino.
Ja, es gibt jetzt immer dieses Regie-Duo. Die habe ich so ein bisschen auf Komödien abonniert. Die hatten diesen Game Night gemacht, 2018. Aber das ist auch schon wieder 7 Jahre her.
Ja, 7 Jahre.
Die hatten vorher das Remake gemacht von Vacation, hier Griswolds. Und jetzt hatten es...
Oh, Entschuldige, mir ist eingefallen. Bridesmaids war original der letzte Film, wo ich das letzte Mal im Kino so gelacht habe.
War das auch 15 Jahre her, oder?
Ja, ja, eben.
Das, ja, ja.
Und deswegen...
finden ja Komödien weniger, voll wenig statt im Kino.
Ja, und deswegen... muss ich auch wirklich eine Lanze brechen für den Film, weil ich feiere das halt auch, wie die das mit Marketing auch aufgenommen haben, dass die sagen, hey, Komödien ist ein ausgestorbenes Genre im Kino so und nach dem Motto, make comedies great again, lass uns das doch irgendwie wieder auch im Kino stattfinden lassen, weil das einfach auch was anderes ist, wenn du halt im Kollektiv da im Kino sitzt und lachst, so, du findest sehr viel mehr lustig, als wenn du halt alleine dann vor deinem fucking Laptop sitzt, Alter.
War das Stimmung also, oder hast du trotzdem alleine gelacht? Weil es waren ja offensichtlich nur 20 Leute.
Das war ja vormittags bei Fantastic Four.
Ach, das war bei Fantastic Four
gewesen. Nur 20 okay. Leute. War natürlich um, wann war ich? Irgendwann 8:30 oder so in Neukölln. Waren nicht viel mehr Leute.
War nicht viel mehr.
Also waren auch da vielleicht 30 höchstens.
Okay.
Und das hat aber gereicht. Wir haben auf jeden Fall den ganzen Saal beschallt. Den ganzen Saal beschallt, so rum. Weil wir schon sehr gelacht haben.
Okay.
Das war, da war wirklich sehr viel dabei, was schon mörderlustig ist. Also ging mir zumindest so und ich bin sehr froh, dass sie den Film gemacht haben und auch wieder ins Kino gebracht haben, weil
krass.
Der kommt natürlich nicht an den ersten ran. Ne? Mhm. So, keine Chance, klar, wie auch. Aber ich hätte es im Vorfeld nicht gedacht, ey, dass Liam Neeson so geil in dieser Rolle funktioniert. Der hat also, weißt du, so dieses Deadpan-Ding mit seiner Stimme dann auch mit dem inneren Monolog und so, das funktioniert perfekt, finde ich. Pamela Anderson genauso und der Rest des Casts auch und überhaupt, also die ganze Tonalität, weil ich hatte halt schon große Befürchtungen, ne, wie machen die das so, weil du kannst ja ganz viel von dem Humor natürlich heute so nicht mehr bringen und
ja, wir wissen, klappt das Steve, überhaupt noch? Ich war auch skeptisch, weil wir wissen, dass Steve Martin mal so den Sohn von Inspektor Clouseau dann auf einmal in so einem Nachklapp gespielt hat, das ging ja in die Hose.
Ja.
Deswegen dachte ich, okay, jetzt versuchen sie so eine Richtung wieder.
Aber ich habe es mir ja jetzt auch beim Rewatch der alten Teile gedacht, im Grunde ist Leslie Nielsen halt ein Clouseau.
Hm.
Ja, also es ist eigentlich genau das Rezept. Ja,
tatsächlich.
Und so macht Liam Neeson das halt hier auch.
Cool.
Ja, also da gab es schon wirklich viel, wo ich sehr gelacht habe. Und ich kann den empfehlen. Hey, also es ist schade, dass du offenbar nicht so einen Spaß damit hattest.
Na, bei mir lag es tatsächlich an Liam Neeson. Also ist bei mir, genau, und ich gehe da ein bisschen in die andere Richtung. Ich finde so, also ich finde es schwer, also auf den Film einprügeln kann man nicht, finde ich. So, weil der ist sehr ehrlich mit dem, wie er mit dem Humor umgeht und wie er mit dem nach vorne schreitet und nach außen tritt. Und das ist dann im Endeffekt wirklich eher dann fast eine Geschmackssache. Was bei mir aber so ein bisschen der Bruch war, ich fand, was ich bei dem alten Nackte Kanone-Film halt so lustig fand, ist, wie naiv Leslie Nielsen an diese ganze Situation herangeht. Also der hat so eine Naivität ausgestrahlt, die für mich den Großteil des Humors ausgemacht hat. Dass der das alles halt wirklich so bierernst meint und da so manchmal auch wirklich mit so einer treu-doofen Haltung da wirklich durchs Leben dann halt, was halt ja sehr lustig ist, was er auch tausendmal versucht wurde halt zu kopieren mit Figuren dann wie Johnny English oder und so weiter und so fort. Hier war es dann halt so, ich finde, da gehen sie ein bisschen in eine andere Richtung. Das hat halt bei Liam Neeson nicht so gut funktioniert, diese Naivität, sondern mir war der ein Tick einfach zu sarkastisch. So, ich fand das ja schon stellenweise einfach so, ich hatte das Gefühl immer, er weiß, dass er gerade in der Komödie ist und dreht sich dann halt manchmal so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern Richtung Kamera. Also ich fand, da waren so viele Gags, die auf einer Meta-Ebene
funktionieren. Aber nenn mal einen, wo er wirklich sarkastisch reagiert, weil ich behaupte, ist da genau mit der gleichen Naivität wie ein Frank Drebin Senior unterwegs. Also wüsstest du eine, weil ein Sarkasmus bedeutet ja, dass er gezielt was anderes antwortet, um das irgendwie lustig zu meinen oder sonst was. Weil hier, das ist ja für mich ein großer Bestandteil der Figur, sowohl von Frank Drebin Senior als jetzt eben auch Junior, dass die Sarkasmus oder Ironie und so weiter nicht verstehen. Ne? Also da halten ihm Leute eine Zigarre hin und ne, Dan Houston, Cigar? Und er so, yes, looks like it. Ne? Also so, dass der nicht rafft, dass er ihm die gerade angeboten wird, oder sie erzählt von seiner toten Frau und sie fragt, how did she pass? Und er sagt, great, 50 yards at least. Strong arm. So, also er ist nicht sarkastisch, Digga, zu keinem Zeitpunkt.
Na doch, schon. Also ich fand so, gerade bei der Eröffnungssequenz hast du es ja direkt, wenn er so da das Bein hochhebt und dann im Rock und dann sehen wir ihn da in kunterbunter Unterhose, so I'm Frank Drebin in the new version.
Aber
so.
Das ist ja der Punkt, er rafft nicht, dass er gerade seine Unterhose präsentiert.
Weiß nicht.
Okay, nenn mir eine andere Situation, weil wenn du sagst, der ist sarkastisch, ich würde da wirklich vehement widersprechen.
Also die Momente, die du genannt hast, das fand ich, waren auch eher die besseren mit dem Man's Laughter und so. Also das kommt schon dieses Trockene zwischendurch, aber ich fand es so generell, also der Humor war schon sehr so, dann doch oft schon eher auf eine Metaebene geschrieben. So, und
also, aber doch nicht anders als bei den Alten. Im Gegenteil, bei den Alten hast du zum Beispiel in den Credits deutlich mehr Witze eingebaut als jetzt bei dem. Da war ich fast schon ein bisschen enttäuscht, dass man die hier wirklich suchen musste in den Credits. Sonst, du hast ja, also ne, es gab...
Aber ungeschlagen sind wirklich die Credits bei Police Squad, Alter. Wo die diese Stadtbilder hatten und dann siehst du, wie der Kaffee so über die Tasse läuft und so. Wie der einfach überläuft, weil die einfach nur so die Stadtbilder simulieren.
Und das übrigens...
Das war so unfassbar lustig.
Das zitieren die hier nämlich.
Ach echt?
Also die letzte Einstellung ist nämlich genau so ein Ding.
Okay.
Happy Moment, alles friert ein. Mhm. Und plötzlich hast du eben unsere Hauptfiguren, die so, was ist denn jetzt los? Also, weil um sie rum alles eingefroren ist und so. Also, ja, aber okay, abgefahren, dass du das, also ich würde wirklich, da würde ich, das, den können wir fast einen Test unterziehen, weil ich behaupte jetzt, dass das nicht stattfindet in dem Film, dass er sarkastisch ist.
Dass er sarkastisch ist?
Ich fürchte, diese Diskussion führt uns nicht weiter.
Meinst du?
Ja, ich glaube. Gottverdammte Scheiße! Ich glaube, das ist so ein bisschen so, ihr dreht euch im Dreieck.
Ja, natürlich. Ich möchte halt auch einfach wirklich, ey Leute, geht ins Kino und lacht mal wieder. Also, weißt du, guckt euch so
Lanze, Film,
ja. Voll, krass. Natürlich, Mann. Ich hab auch gesehen, Alter, Manu hat den mit 5 Sternen bewertet. Das ist böse, Mann.
Was? Mit 5 Sternen?
Mit 2,5, sorry.
Ach so, ja. 5 wäre ja gut.
Ja, 5 Punkte.
Ja, kam offensichtlich nicht bei allen an.
Ja, ist echt schade und aktuell funktioniert das auch finanziell nicht. Und ich meine, der hat jetzt im Vergleich zu den 200 Millionen von einem Fantastic Four halt 42 gekostet und tut sich gerade schwer, die wieder einzuspielen, weil aktuell ist er bei 28,5. Leute, das ist auch so kurzweilig, Mann. Der geht 85 Minuten.
Naja, das ist wirklich kurz. Also nach 75 Minuten
fängt er ab. Ein Projekt, Philly.
Nee, weil das Einzige, was diesen Film wirklich noch mal eine ganze Ecke besser machen würde, ist halt, wenn er nicht PG-13 sein müsste. Mhm. Aber ansonsten habe ich an dem Film mal so gar nichts auszusetzen.
Was ich auch komisch fand, war im Trailer gab es ja 2 Trailer, die sie gezeigt hatten. Da, also gerade bei der Anfangssequenz, da gibt es einmal mit den Blutspratzern, wo er diesen Lolli einem rein und einmal ohne. Und im Kino war es ohne bei mir. Also haben sie jetzt dann doch sich dann entgegen. Ich glaube, die Option war anscheinend ja da, so vorher.
Ja, schade.
Ja.
Also das wäre natürlich, ach, vielleicht, da warten wir jetzt auf den Director's Cut. ja, weil das finde ich schon ein bisschen schade, dass. Natürlich, da der eine oder andere Moment dann wahrscheinlich musste da weggeschnitten werden oder halt ein bisschen die harmlosere Variante gewählt. Aber es ist trotzdem verflucht lustig, auch wenn er nicht an die Alten rankommt. Ich hatte eine echt gute Zeit im Kino und würde den echt empfehlen.
Also bei unseren Leuten hier in der Bubble habe ich gerade mal geguckt bei Letterboxd, da kommt er gut weg.
Ja, schön.
Ja, Finn 4 Sterne und hier Mr. Pink 4 Sterne, Adrian 3,5.
Okay.
Die hatten Spaß.
Geil.
Ja, also nochmal, ich kann es auch nachvollziehen. Mhm. So, und ich glaube, also auch nochmal ganz kurz, wir wollen nicht im Dreieck springen, aber ich verstehe schon einen Punkt. So, mein Problem war nicht eher das Drehbuch, sondern stellenweise die Delivery. So, ich fand, also, er hat diese Momente, wo er diese Naivität toll rüberbringt. Mhm. So, die fand ich auch lustig. Es ist ja nicht so, dass ich nicht gelacht habe oder so. Oder dass ich es einen Scheiße fand, aber ich habe oft gemerkt, dass viele halt auch wirklich zu viele Gags bei mir einfach durchgingen. Mhm. So, wo ich da nicht mit auf den Zug angesprungen bin. Ja. Und er war dann manchmal so ein bisschen, er hat so manchmal zu sehr dieses Augenzwinkern für mich drin gehabt, von wegen, als dass das so, das meinst du doch gerade nicht ernst, so. Und das hatte ich zu oft, diesen Moment.
Abgefahren.
Dass ich dachte so, dass, also er Liam Neeson ist sarkastisch spielt, als dass er wirklich sarkastische Dinge, also Frank Drebin ein sarkastischer Charakter ist.
Mhm. So, ja, Humor ist ja subjektiv.
Genau. Und, aber das ist halt natürlich auch oft eine Verfassungssache. Und ich fand es schade, dass er bei 75 Minuten halt, also manche Gags wären noch einfach recycelt. Ich mag Running Gags so, aber das mit dem Plot-Device, erstmal habe ich geschmunzelt, dann kommt es halt noch viermal, die normal so, da war ich dann so ein bisschen so,
Nee.
Das wird schon mehrmals noch in die Kamera gehalten.
Zweimal. Zweimal? Bei einmal beim das erste Mal und dann später wird das nochmal erwähnt, dass das Ding so heißt, aber es wird auch nicht nochmal gezeigt. Also,
doch, also man sieht es schon mehrmals.
Nee. Ich habe den gestern gesehen, Alter.
Okay, ja.
Also es kommt selten vor, dass ich mich so gut an Einzelheiten aus dem Film erinnere, aber das weiß ich jetzt echt sehr genau. Was auf jeden Fall ein harter Running Gag ist, den fand ich aber tatsächlich auch immer wieder witzig, die Nummer mit dem Kaffee, den sie halt immer wieder in die Hand gedrückt bekommen. Ne? Das ziehen sie schon hart durch.
Ja, ja. Es gab auch Momente, die ich mochte. Zum Beispiel das Autofenster fand ich zum Beispiel super witzig. So diese Momente, so die, das war einfach wirklich so stumpf war. Mhm. Ich konnte sogar den Schneemann, das mochte ich auch noch, wenn der Film so abdriftet. Da war ich so, okay, da wird sich Leute drüber streiten wahrscheinlich.
Ja, eben, wo ich auch dachte, okay, aber dann gibt's halt eben auch wieder in den alten Filmen, gibt's auch solche Momente, wo das so ein bisschen abdriftet und ich...
Ja, wo so eine Marching Band praktisch darüber läuft und der Dampf halt so und so und das ist natürlich super Slapstick insofern.
Ja, ja.
Also Nackte Kanone hat schon immer ein bisschen übertrieben.
Mhm.
Es wird für jeden was dabei sein. Ich glaube, für die einen halt mehr als für die anderen.
Aber ich weiß, was du meinst, was so die Unterschiede zwischen jetzt Leslie Nielsen und Liam Neeson angeht. Leslie Nielsen hat halt zwischendurch auch so ein bisschen diese Phil Dunphy-Momente, wo er sich so ein bisschen umguckt, hat das gerade jemand mitbekommen und sich dann so davon stiehlt. Ne? Also das meinst du halt auch mit dieser naiven Art, dass er sich so selber manchmal so ein bisschen überrascht ist. Das macht Liam Neeson halt nicht.
Er schämt sich für nichts. So,
genau.
Ja. Ist okay. Es muss ja auch nicht genau das Gleiche sein. Mhm. So, aber es ist natürlich dann so oft auch so eine Erwartungshaltung, an der man dann bricht. Und ja, ich habe den durchgesessen so ein bisschen und ein paar Mal gelacht so und war dann so, ah, okay, kriegt mich nicht so wie der Alte. Vielleicht war es nicht mein Tag. Es ist aber Komödien ist es wirklich schwer.
Wie viele Punkte hat er von dir bekommen?
5. So, weil es Mittelmaß, wie ich halt vorhin meinte. Also es ist so, ich habe ein paar Mal gelacht, aber so klar, er wiederholt ja auch, also gut, Handlung ist wurscht bei so einem Film, aber er wiederholt ja auch ein bisschen das, was wir schon vom Alten kennen. So, was dann wieder kopiert wurde, eine deutsche Komödie von hier Kaya Jana. Ich weiß nicht, ob ihr den jemals gesehen habt, diesen furchtbaren Agent Ranji, rettet die Welt.
Was? So, nee.
Ganz, ganz, ganz schlimm. Und
das wird mir auch nicht passieren.
Und das ist eins zu eins der gleiche Plot dann wie hier, dass der das halt kopiert hat, sag ich mal, mit den Handys, was mit den Handys passiert. Das haben sie halt von damals geklaut von Nackte Kanone und auf Handys übertragen. Jetzt sieht man es hier nochmal. Das hat man auch bei Dings schon gehabt. Wie heißt der? Kingsman.
Ja.
Aber, ja.
Ja, ja, klar. Die eigentliche Bedrohung ist original Kingsman, ja. Aber da ist man so drauf geschissen.
Ist wirklich egal. Das ist wirklich nebensächlich.
Okay. Ja, eben. Schade, dass er nicht funktioniert, weil das verleitet Studios natürlich nicht dazu zu sagen, ey geil, Komödien funktionieren wieder, ab dafür, wir brauchen wieder gute Komödien. Mal gucken, ob da überhaupt noch groß was nachkommt jetzt.
Es wird alles immer in den Franchises jetzt versteckt, irgendwie der Humor. Das finde ich aber auch schade, so weil an sich so einfach die ganz klassische Komödie, die fehlt. Halt
im Kino, eben, die das fehlt ist halt einfach ein ausgestorbenes Genre jetzt im Kino.
Das ist alles im Streaming gelandet.
Ja. Ich hatte es vorhin genannt, den Game Night, den mag ich noch. Das ist halt, also nach Bridesmaids so kam der. Ich konnte sogar auch als Paul Feig versucht hat zu wiederholen mit Spy. Das ging für mich auch noch ganz gut, soweit es so dumm ist. So, dass ich da dann auch ab und zu wieder lachen konnte.
Spy war auch noch so ein Ding.
Weil Jason Statham halt so herrlich lustig ist in dem. Ja. Also den mag ich schon noch. Und ja, aber ansonsten, also gerade in 2020er Jahren gibt es wirklich nichts. So,
ja, jetzt kommt Bright Heart, ne? Kommt jetzt demnächst. Und auch wenn da in der Besetzung einiges dagegen spricht, so die Macher, die machen mir dann tatsächlich Lust auf diesen Film.
Wer macht den?
Ja, das ist ja die gleiche Truppe wie rund um Bridesmaids, oder?
Ist Paul Feig wieder?
Ich dachte schon.
Okay.
Ja, doch, ich hatte doch auch neulich den letzten Paul Feig-Film, wo
Another Simple Favor.
Ja. Überschaubar begeistert war. Und furchtbar. Ich meine, da noch drüber gesprochen zu haben, dass das von ihm auch Bright Heart jetzt ist, ne?
Mhm.
Ja.
Gucken wir mal.
Schauen wir mal.
Ja, ja, eben. So, jetzt Punkte zu The Naked Gun, dann haben wir das Thema auch mal durch. 7,1 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 75, Letterboxd 3,5.
Nicht so schlecht.
Gar nicht mal so schlecht.
So, jetzt müssen wir die Lee raten.
Eugen darf anfangen.
Ach, machst du mit 0,5er Schritten?
Ja. Mach ich auch.
8,5.
Mhm.
Pass auf, ich sag eine 9. Weil du eine Lanze brichst für Comedy im Kino.
Nee, ich bin bei 8.
Eine 8 nur? Verdammt, Alter, was?
Skandal.
So viel Euphorie, Alter, und dann eine 8.
Nur eine 8. Naja, hallo, Eugen ist bei einer 5, Alter. Das finde ich schon.
Das ist ja auch keine Euphorie.
Ey. Ja.
Aber bei dir war Euphorie.
Ja, 8. Das ist doch sehr gut, Alter.
Krass. Okay.
Willst du nicht?
Nee, also ich hätte dich weit höher eingeschätzt als eine 8, aber...
Ja, habe ich gemerkt.
Ja, ja. Zumindest eine 8,5 hätte ich dir noch gegeben.
Ich habe immer wieder versucht zu erwähnen, dass er nicht an den Ursprungsteil rankommt.
Aber ja, die waren für mich eine 10. Und der hier klang nach einer 9. Du hast gesagt, du hast das letzte Mal, was du so im Kino gelacht hast, war bei Bridesmaids.
Ja, Mann.
Und dann eine 8. Das ist 15 Jahre her, Alter, dass du so viel gelacht hast.
Na gut, dann vergebe ich jetzt 8,5, Alter.
Ich will ihn ja nicht bereuen hier. Nein.
Doch, das machen wir jetzt. Pass auf. Dann hat Eugen eine Punktlandung und Guess nur einen halben. Du hast ja recht.
Okay, alles klar. Aber weißt du, das passt nicht zur Aussage, wenn du sagst.
Ja, nee, hast ja recht.
Okay.
Überzeugt.
Alright.
Übergezeugt. So.
Jetzt überzeug uns.
Okay, ich habe was Gruseliges.
Oh.
Juhu.
Aus dem Jahr 2021. Er hatte die noch nicht hier. Also gestern hat er gesagt, ich kann mittlerweile, sind so viele Filme bei euch, dass ich auch was nehmen kann, was ihr schon hattet. Aber ich habe was gefunden, das hattet ihr noch nicht.
Geil.
Ich hatte ihn auch noch nicht gesehen. Aber ich hatte ihn, seitdem er auf den Festivals in Sieges und auf dem BFI London Film Festival auch lief, 2021, den auf meiner Watchlist durch die ersten Stimmen. Und zwar habe ich The Medium. Sagt er euch was?
The Medium?
Mhm.
Schon mal untergekommen, ja. Also wie Lima so schon sagt, ich weiß, dass es den gibt.
Genau. Thailändisch-südkoreanischer Horror vom Regisseur Ban Yong Pisantanakun. Ich hoffe, ich habe seinem Namen alle Ehre getan in der Aussprache. Er hat nämlich auch den Film Shutter gemacht. Mhm. Das ist, glaube ich, der Film, den man am ehesten von ihm kennen könnte. War auch noch auf einem Pile of Shame, aber genau, da kann ich auch das Zitat wiederholen. Ich weiß, dass es ihn gibt. Shutter, so den sieht man öfter mal, so das Poster, finde ich. Hat man schon öfter gesehen mit diesem Polaroid und naja.
Also wenn solche Filme du schon zu diesem Pile of Shame zählst, dann ist der recht groß, ne?
Der ist ziemlich groß, okay. Ja. Also das sind ein paar tausend Filme auf der Watchlist, glaube ich, bei Letterboxd.
Ach, deine Watchlist ist auch gleich dein Pile of Shame, ja?
Ja,
weil bei mir wäre jetzt so ein Pile of Shame, wenn man eben Citizen Kane nicht gesehen hat oder so.
Ja, großen Film, ja.
Ja. Aber Shutter kennt man schon, oder? Also
die kann man kennen, aber
du wirst
halt
nicht
auch,
geschämt,
also
weil du ihn nicht kennst.
Okay. Das ist jetzt nicht so, du kennst Shutter nicht, hast du so noch alle und interessierst dich für Filme, Alter, bist du bekloppt? Ja. Nee, also.
Es geht manchmal
mal Postbote.
Ja, ja, eben. Also da wäre Nackte Kanone bei mir sehr viel eher auf der Pile of Shame als jetzt eben Shutter.
Ja, fair. Also es geht bei mir oft synonym, sag ich mal, Watchlist. Okay. Also nee, ich freue mich schon immer, wenn ich irgendwas gelockt habe und dann, ja, aber Shutter muss man nicht zwingend bis jetzt geguckt haben, mal gucken, vielleicht nach dem Medium schon, der geht 131 Minuten von 2021, kam hier nie ins Kino, kam hier direkt auf Streaming-Services und DVD am Juli 22 dann erst. Und ja, worum geht's? Es geht um, es ist eine Mockumentary, das war erstmal ungewöhnlich.
Ach, wirklich?
Das wusste ich nämlich auch nicht.
Ich dachte, das ist so ein Folk-Horror-Ding.
Ja, es geht halt, also so, ich würde es eher in die Richtung halt, naja, es ist so Mockumentary/Found-Footage, denn es geht hier um halt zwei Schwestern, die heißen Nim und Neu. Nim, die jüngere Schwester, ist die aktuelle Schamanin einer großen Göttin, die dort angebetet wird, und die heißt Ba Yan. Und nun kommt.
In welchem Land sind wir da?
Thailand, in Thailand.
Okay.
Und ein Filmteam entscheidet sich halt dazu, einen Film zu drehen über diese Schamanin und ihren Arbeitsalltag so ein bisschen als Schamanin, dieser Göttin Ba Yan. Und sie ist halt eher durch Zufall das geworden, weil eigentlich war diese Rolle ihrer großen Schwester auserkoren, die das halt aber nicht wollte, und dann ist sie ins Christentum konvertiert und hat das so ein bisschen ihrer Schwester übertragen, und das ist für sie so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, aber sie hat diese Rolle jetzt angenommen und nimmt es ernst. Und wir sehen dann auch so mit Talking Heads Interviews, richtig so, wie sie über ihre Arbeit und so spricht. Also dementsprechend ist das schon so wirklich ein bisschen Mockumentary-Style, was ich überhaupt nicht erwartet hätte von diesem Film vorher, vor allem, was ich vorher gehört habe. Ich dachte auch so, das ist so ein totaler Slow-Pace Folk-Horror, wie du auch genau meintest.
Ja.
Ist er auch. Im Endeffekt dann doch, weil dann passiert ein Event, denn der Ehemann ihrer Schwester stirbt. Und sie sagt halt so, die Schamanin sagt jetzt, ey, ja, auf dieser Familie war eh schon ein Fluch, da ist irgendwas komisch. Und die hinterbliebene Tochter jetzt der beiden fängt halt an, sich komisch zu verhalten, immer seltsamer. Und da sagt halt die Schamanin, es kann sein, dass jetzt diese Göttin, Ba Yan, sie als nächstes haben möchte. Weil das sind so ein bisschen die typischen Symptome, die passieren, wenn die nächste Schamanin auserkoren wird, dann treten so ein paar, sag ich mal, weirde, also man fängt an, sich seltsam zu verhalten, man wirkt krank und also fängt auch zum Beispiel an, ganz heftige Perioden. So, die größere Schwester hatte, als sie anfing, hatte sie 5 Monate am Stück eine Periode ununterbrochen.
5 Monate am Stück?
Ciao.
So, ja, und
vergessen, den Wasser an abzudrehen.
Genau, und diese Tochter fängt sich jetzt halt an, ganz, ganz seltsam zu verhalten. Und dann sagt das Filmteam, hey, warte mal, wie wär's damit? Lass doch das jetzt auch nochmal in den Fokus unserer Doku rücken. Und es geht weg von der Schamanin in Richtung dieser Tochter. Und dann passieren mehr und mehr Dinge. Und wir erleben den Commentary des Filmteams aber nicht durch, also die reden nicht, sondern wir hören manchmal Interviewfragen, die sie den Protagonisten stellen. Aber wir sehen immer durch Texttafeln, das Filmteam entscheidet sich da und dazu. Das und das ist jetzt der Fall. Manchmal nerven diese Texttafeln extrem, weil da manchmal auch einfach das, was du gerade siehst, nochmal steht. Und wo ich bin, okay, das hättet ihr da jetzt nicht hinschreiben müssen. Das ist,
wie häufig darf ich mir das vorstellen?
Also der Film geht ja jetzt 2 Stunden, 10 Minuten. Ja. Du hast bestimmt an die 30 Einblendungen.
So, oh fuck.
So, also das ist schon wirklich viel. Also gegen Ende ist es dann 5 Tage bis dahin, 4 Tage, so, ja, so, also okay. wenn sich das alles zuspitzt. So. Ja. Will ich auch nicht spoilern, denn der Film geht halt verschiedene Genre-Stadien durch und das finde ich ziemlich geil. Erstmal, also der fängt halt erstmal an wie diese klassische Mockumentary.
Ist auch lustig dann.
Nee, das ist also lustig. Nee, ich meine, ich finde.
Dann verstehen wir und was anderes unter Mockumentary.
Wieso?
Weil für mich eine Mockumentary, wie das Wort Mock schon bedeutet, beinhaltet, dass es lustig sein muss. Oder dass es lustig konzipiert ist. Ob das dann lustig ist, ist ja steht auf einem anderen Blatt. Aber für mich, ich verstehe Mockumentary so, dass das im Stile einer Doku lustig aufgezogen ist. Wie eine Art Fake-Doku.
Genau. Also es ist
und eine, damit lustig.
Okay, dann kann der Fehler auf meiner Seite liegen. Mock ist, da hast du ja recht,
weil übersetzt, etwas lustig.
Ich habe den einfach so als der allgemeine Begriff für eine Fake-Doku jetzt gekannt, dass wir, wenn wir einen Film wie eine Dokumentation anmutet, aber dann fiktiv ist.
Dann ist es eine
Mockumentary. So hatte ich den Begriff immer verstanden. So.
Okay, Guess, wie siehst du das?
Also ich denke an Mockumentary, ich bin da bei dir, ich denke natürlich in erster Linie an also lustige Sachen.
Christopher Guest und Co.
Genau, Christopher Guest oder hier so natürlich so Workplace-Mockumentaries wie The Office und Co. Aber im Grunde genommen, wenn du jetzt davon ausgehst, dass es nur um eine Fake-Doku geht, dann muss es natürlich nicht zwangsläufig lustig sein. Also ich würde sagen, ich bin ich bin wie ein Schweizer und sage, ihr habt beide recht.
Nee, es ist ein Genre, was häufig für Comedy verwendet wird. So, und wann haben wir das schon mal bei Horror gehabt? So, das ist ja eher, geht es dann in die Richtung Found Footage. Das ist so, Teenager gingen in den Wald und haben das und das gesucht. Das sind die Aufnahmen, die wir gefunden
genau,
haben.
Genau, aber Found-Footage-Filme tun ja auch oft so, als wäre das wirklich passiert und dann ist es ja auch irgendwie wie dieser koreanische, den wir machen.
Kann sagen, so ein bisschen, dieser Zombie-Film nicht so ein bisschen als auch so eine Art Mockumentary, wenn du so willst?
Das frage ich mich jetzt gerade eben.
Ja, genau.
Ist das dann in dem Moment, wo es um Found-Footage geht, wird da auch mit dem Begriff Mockumentary hantiert? Das habe ich noch nie gehört.
Da bin ich mir nicht sicher.
Ja, bei Found Footage, da nehme ich es halt noch wortwörtlicher. Dass es halt einfach irgendwie Footage ist, was dann irgendwann gefunden werden muss. Also,
ja, aber das ist ja auch oft wie eine Dokumentation dann aufgezogen. Und da habe ich halt noch nie das in Korrelation mit dem Begriff Mockumentary gehört.
Naja, das Problem halt bei Found Footage ist, wer schneidet dann die Talking Heads und so ein bisschen. Ne? Also das ist so generell so ein... Also entweder ist es währenddessen passiert, aber du hast ja nicht so die Texteinblendung, Texttafeln und so. Das muss ja... Das macht dann entweder der, das Found Footage zu einer Doku macht. Na gut, aber da trifft man so ein bisschen in Genre-Schwierigkeiten ab. Es ist auf jeden Fall, er ist inszeniert wie eine Dokumentation.
Okay.
So. Mhm. Aber vor allem am Anfang, da geht es halt wirklich, da haben wir viel diese Talking Heads, um diese Figuren kennenzulernen. Mhm. Es ist alles ernst. Okay. Das ist ein ernster Tonfall, genau. Und trifft dann aber halt ab, sobald dieser Fokus halt, um genau wieder zurück zur Handlung kommen, auf diese Tochter, die sich immer weirder verhält. Geht es halt um sie. Und das ist dann halt auch eine andere Art von Dokumentation. Ne? Es ist ja dann nicht mehr so mäßig von wegen, okay, wir wollen jetzt hier diesen Arbeitsalltag festhalten, sondern was ist da los? Und dann ist das so ein bisschen so ein Rätselraten, okay, was könnte es sein? Und spielt halt aber mit diesen klassischen, sage ich mal, Besessenheitsklischees. Ist aber nur verpackt halt in eine völlig andere Art von Inszenierung, in ein völlig neues Umfeld, sag ich mal, für uns, also westliche Zuschauer, so, dass mit da halt so mit thailändischen Gottheiten und so gespielt wird, ist ja eher dann unüblich für unsere Sehgewohnheiten, jetzt einfach, wenn wir mit Blumhouse-Horror bombardiert werden und so weiter. Und das halt alles in diesem dokumentarischen Stil festgehalten, was ganz nett ist, denn also die Kamera und die Kameramänner werden auch immer integralerer Bestandteil der Handlung. Also das spielt immer eine größere Rolle und also die wissen, dass da gefilmt wird und es wird immer wieder kommentiert, ey, was soll das? Mhm. Auch wenn es wirklich sehr lang dauert, bis dann auch die Kameramänner irgendwann mal sagen, fuck it, ich bin raus hier. So, also diese Momente kommen, aber das ist dann wieder so ein Glaubwürdigkeitsding, wie es ein Horror halt sein muss, kommt sowas auch sehr spät, wie es halt auch bei Protagonisten ist, ne?
Ja, weil wenn es früher passiert, hast du keinen Film mehr.
Genau.
Ja.
Jetzt ist halt, wie gesagt, der Film geht über 2 Stunden. Wir haben am Anfang diese Doku, um das kennenzulernen. Dann geht es mehr darum, was ist mit der Tochter los. Und dann gegen Ende dreht er ab. So, und das lasse ich einfach mal so stehen. Okay. Also er eskaliert so ein bisschen. Ich finde, man kann es am ehesten noch mit Rec vergleichen. So, so diese Eskalationsstufe, die mir gut gefallen hat. Nur er tritt halt trotzdem in diese typischen Genre-Fallen. Mhm. Also so Exorzist hat zum Thema Exorzismus schon sehr viel erzählt. Mhm. So, und wir haben auch schon dann
den letzten sehr gut tatsächlich.
Den Believers?
Ja, The First Exorcism hieß der, glaube ich. Der in Italien wieder spielt. Mit hier Neil Tiger Free und so weiter. Ja. Non-Closter und so weiter.
Ja, stimmt.
Fand ich richtig gut.
Das war Omen, The First Omen.
Ach, Omen, ja, das war The First Omen. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Ja, ja, stimmt, das war nicht The First Exorcist, das war The First Omen. Ja.
Der war super,
Da machst du auch.
Ja, den macht es richtig gut. Genau, also da hat er hat da nicht viel hinzuzufügen.
Geht es auch um Besessenheit, ne?
Im Grunde genommen, ja, was ein anderes Franchise.
Genau, also er hat diesem Genre nicht allzu viel Neues hinzuzufügen, außer dass er es halt anders darstellt und das Ganze anders aufzieht und halt wirklich lange braucht, bis er zu diesem klassischen Horror wird. Also das entwickelt sich dann doch halt dann auch in so eine Jumpscare-Horror-Richtung irgendwann, so im letzten Drittel. Ich mag das aber, hier mal 1,5 Stunden Aufbau zu haben, der das Ganze anders kickstartet, weil es fängt halt nicht an wie ein Horrorfilm. Also die ersten 1,5 Stunden, da würde der klassische, sag ich mal, Horrorzuschauer wird aus dem Kino gehen wahrscheinlich, weil das so langsam und ruhig wie ein Drama erstmal aufgebaut ist und diese weirden Elemente erst Stück für Stück eingeführt werden, was ich einen eigentlich netten Ansatz finde und das dem einen schönen Twist gibt, auch wenn es dann gegen Finale halt recht generisch ist, aber da kann ich mich besser mit anfreunden, weil ich irgendwie auf einem anderen Level in diesem Film eingestiegen bin und mit diesen Figuren anders verbunden bin. Das mag ich ganz gern und ja, es dreht sich dann halt so viel, aber auch um dann noch mal so ein bisschen, wie die Kameramänner in diese Situation dann landen und das ist jetzt so ein bisschen der emotionale Kern, geht einem dann vielleicht ein bisschen flöten, aber ich bin richtig traurig, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Weil ich glaube, der hat ein paar Momente, die wären im Kino so unfassbar geil gekommen. Also es ist so ein Film, der zu Hause schwächer funktioniert als im Kino natürlich. Dementsprechend ist, wenn der irgendwann doch mal im Kino laufen ist, das wäre so ein Film, der wäre perfekt aufgehoben fürs Fantasy-Filmfest. Finde ich richtig schade, dass die den nicht bekommen oder genommen haben.
Aber jetzt meintest du doch gerade, dass so der klassische Horrorfan da recht schnell raus wäre.
Aber würdest du sagen, dass der klassische Horror, also würdest du sagen, Fantasy Filmfest Publikum ist so das klassische Horror? Ich meine jetzt
zum
eher.
Großteil schon, ja.
Ja, ich meine jetzt eher die das Horrorpublikum, was halt immer Conjuring zu den erfolgreichsten Horrorfilmen des Jahres macht oder so. Also eher so, dass halt, dass wir die x-fachsten Fortsetzungen immer wieder bekommen, weil so sich mit dem Gleichen immer gleich noch genug was reicht, um erfolgreich zu sein.
Ja, klar.
Sag ich mal. Also gut, ich gehe da ja auch rein. So, also ich will mich aus der Rechnung gar nicht mit rausnehmen. Ich gucke mir den ganzen Mist ja auch an. So, und bin dann öfter enttäuscht. Aber es ist ja so, ich habe schon immer das Gefühl, dass so, wenn man sich ein bisschen mehr so für Filme interessiert, dann ist man schneller genervt von Jumpscare. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, Otto Normalverbraucher sagst, der sagt, ich gehe gerne Horrorfilme, sagt, ich will erschrocken werden, ich mag diese Jumpscares. Also da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Und das wird halt zunächst ja gar nicht gefüttert. So, oder auch nicht angeteased oder so, sondern das baut sich halt alles auf und eskaliert dann. Das fand ich ganz schön.
Ja, was sehr spannend klingt, ist so dieses Genre-Morphing, was hier stattfindet, wie du das so beschreibst, dass der sich so langsam zu einem anderen Genre hinentwickelt.
Genau. Aber ist das organisch?
Weil die Frage gewesen, ist das organisch?
Weil du sagst ja, dass du nichts gegen Jumpscares hast, aber wenn man 1,5 Stunden eben überhaupt nicht diesen Stil hat und es dann plötzlich irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, generisch wird,
also
stört das nicht?
Nee, ich finde es okay, weil es ist so, man versteht halt quasi das Filmteam. Man fühlt die ja, sagt so, boah, geil, die sind jetzt an einer fetten Story dran. So, und das wird immer krasser hier. Wir dachten so erstmal so, vielleicht eine etwas langweiligere Doku, aber die merken so, oh, hier ist richtig, also das ist die Motivation so ein bisschen. So, die wollen ja immer tiefer rein in diese Materie, um so die geistmögliche Doku hinzubekommen, auch wenn das halt überhaupt nicht kommentiert wird. Das ist so der schweigende Protagonist, der halt immer durch diese Texttafeln etwas zu übererklärt wird, wie ich ja schon meinte. Aber das finde ich in dem Sinne schon nachvollziehbar, weil diese Situation halt wirklich also die familiäre Situation ist richtig fucked up, so, da entpuppen sich noch so einige familiäre Dramen, die ich jetzt einfach mal weglasse, weil es nimmt den Spaß, wenn man den Film noch gucken will, weil es auch ein Mystery-Film halt ist, so, der so seine Schichten so Stück für Stück halt entlarvt. Und es ist halt toll, weil alles, was ich sehe, weiß so, okay, auf der Horrorebene ist so, okay, es ist irgendwie nicht neu. Und wie die hier mit Horror gespielt wird, habe ich auch alles schon gesehen. Aber ich saß trotzdem in dem Film durch diese Genre-Morphing, wusste ich trotzdem nicht so richtig, ganz lang, worauf läuft es denn jetzt hinaus? So, klar, cool. Ich kenne das hier, so dieses Besessenheitsding, aber worauf der Film so wirklich jetzt im Endeffekt hinaus will, hatte ich keine Ahnung.
Das ist ja super.
So, und
das finde ich immer richtig gut bei einem Film, weil das finde ich halt im Gegenzug ist das wiederum so ein bisschen der Genickbruch, wenn du halt nach der zweiten Szene weißt, wie das Ding ausgeht und wie du auch bis dahin kommst, ist es halt schon gleich super lame.
Habt ihr Empty Man gesehen?
Welchen?
Nee. The Empty Man?
Nee,
den habe ich nicht gesehen.
Das war so ein bisschen, aber gleicher Zeitraum auch so ein Corona-Ding, was dann halt hierzulande nur so schleichend released wurde. Kam dann auf Disney Plus, ist so ein bisschen vergleichbar, aber gut, wenn dann bringt euch da vielleicht nichts, aber vielleicht für die Zuhörer da draußen. So, ich finde, so ein bisschen vom Vibe hat mich das an Empty Man erinnert, der auch erstmal mit einem 30-Minuten-Kurzfilm anfängt, bevor der dann in eine ganz andere Richtung geht und dann aber wieder Bezüge nimmt und so Stück für Stück sich entpuppt und trotzdem aber auch The Empty Man, das klingt ja wirklich wie der klassische Blumhouse-Schocker, so vom Namen her erstmal, aber dann doch, ich finde, ein bisschen mehr zu bieten hat noch, als man auf den ersten Blick vielleicht entdecken mag. Also ich würde auch vom Trailer abraten, der ist absoluter Mist. Das ging mir hier halt auch so. Und ich glaube, hier ist halt das Problem mit dem Gruselig-Finden. So, findet man das jetzt gruselig, was man sieht? Ich fand's nicht und ich kann es immer schwer einschätzen. Liegt's daran, weil ich schon so viele Horrorfilme geguckt habe, dass das dann halt irgendwann so abnimmt mit dem Grusel. So, es gibt immer wieder Horrorfilme, die kriegen ein. Ich denke ja zum Beispiel, im Kino hätte mich der von der Atmosphäre her mehr gepackt. So, und hier ist halt so ein schmaler Grat zwischen, es ist wirklich, die Atmosphäre kriegt ein und dann ist das richtig unheimlich, wie sich Figuren hier verhalten. Oder es ist halt, man findet es overacted. So, was stellenweise passiert. So, ich sag mal, in diesem Eskalationsstadium, wenn da rumgeschrien wird, das ist wirklich ein schmaler Grat. Und das ist ja dann auch, sage ich mal, auch asiatisches Schauspiel ist ja schon auch nochmal ein bisschen anders, als wir es vom westamerikanischen Kino zum Beispiel gewohnt sind.
Kann ich ein Lied von singen.
So. Und wenn dann da halt so irgendwann einfach nur noch rumgeschrien wird, dann ist das, steht und fällt das. Okay, jetzt geht mir einfach alles nur noch auf die Nerven. Oder ich habe mich halt gut einlullen lassen von dieser Atmosphäre, dass ich sage, ey, boah, das lässt mir gerade einen Schauer in den Rücken runterlaufen. Ein paar Jumpscares sind echt ganz nett. Und ich war dann doch bis zum Ende gepackt, obwohl 2 Stunden und 10 Minuten muss er nicht gehen, sind wir ehrlich so. Das muss ein Horrorfilm selten so lang sein. Aber der ganze Ansatz ist halt so erfrischend, dass ich dem einfach nicht böse bin. So, dass ich sage so, ey, cool, bin ich happy, den mitgenommen zu haben. Aber ich will ihn auch nicht so hochhypen, weil es ist jetzt nicht so, das ist kein Meisterwerk, aber er versucht mal was und das finde ich nett. Also, weil er erinnert halt schon so von der Inszenierung her, habt ihr mal diesen Uncle Bumni gesehen?
Den wollte ich mal sehen, ja. Nee,
das ist von Api Chatpong Verasitha Kool, das ist ja dieser, ein anderer großer thailändischer Regisseur, der eher im Arthouse zu verorten ist und der halt auch so ein ganz slow burn, wirklich langsam, da werden Bilder auch mal 10 Minuten wirklich einfach stehen gelassen. Und das ist hier halt dann...
Auch da ist Lee großer Fan von. Ähnlich wie vom Schauspiel.
Tarkovsky lässt grüßen, hey.
Und das ist dem halt, das ist da halt nicht so. Der strahlt diese Ruhe aus und nimmt sich die Zeit, wie man es, sage ich mal, ein bisschen vom thailändischen Kino vielleicht kennt. Also, aber ich, also ich, das klingt jetzt so mega prätentiös. Ich bin kein großer Kenner des thailändischen Kinos. Das will ich mal kurz...
100 thailändische Filme gesehen,
Das will ich mal kurz festhalten. Ich habe Uncle Bumni gesehen und einen anderen und jetzt den The Medium. Mhm. So ist es nicht. Aber so, so aber dementsprechend hat mich das doch dann daran erinnert. Ich finde, da kann man Parallelen ziehen einfach. Fand das aber halt viel angenehmer, weil halt dadurch, dass das Genre so oft wechselt, weißt du, okay, guck mal, der Film, der bringt ja trotzdem was voran, so, und hält mich bei der Stange. Es geht nicht über 130 Minuten, so 15 Minuten kürzer hätten es auch getan, aber doch, schon cool.
Okay.
Okay.
Hast du Punkte mitgebracht, zufällig, oder?
Von IMDb?
Ja.
Nee.
Das haben wir dir natürlich nicht gesagt.
Habe ich vorliegen, 6,5. Kriegt er auf IMDb jetzt keinen Metascore.
Okay, ich kann nochmal kurz die Letterboxd-Bewertung nennen. Weil ich habe mir den mal auf die Watchliste gepackt. Während deiner Rezension. Insofern kann ich den nicht aufrufen. 3,4 dabei Letterboxd.
3,4.
Mhm. Okay, Guess fängt an.
Ja, jetzt muss ich dich raten. Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen abgewichen von meiner ursprünglichen Punktevergabe. Ich sag nur 6.
Ursprünglich war es bei 7.
Ja, ja, ja. Du klangst das anfangs euphorisch und dann am Ende warst du irgendwie bei, ja, war, ist ganz cool, aber zu lang und so. Und
ist deswegen auch witzig. Genau die Frage, die ich mir gestellt habe, sind es jetzt 6 oder 7?
Ist jetzt, ja, das
meinst du. Nee, also klar, klingt sehr nach einer 6 dann in dem Fall. Sag ich auch.
Beide 6? Mhm. Es ist doch die 7.
Verdammt. Du hast ein bisschen relativiert am Ende.
Ohne Witze.
Es hätte auch eine 8 werden können. Soweit, also,
ne, der Fake nicht zu hochhypen, bliblablub.
Ja. Ja, ist ganz nett, hast du, glaube ich, gesagt. So, als aber Fazit nicht so.
Würde
ich
sagen, 7 ist hochhypen für den Film?
Was?
Würdet ihr sagen, eine 7 ist schon hochhypen?
Nein, aber es gab halt diverse jetzt Wörter, die du benutzt hast, die bei uns eher dazu geführt haben, dass wir eben nach unten gerutscht sind.
Das klang so, als wenn du uns nicht zu hoch einschätzen wolltest, weil du gesagt hast, so, ja, aber ja, gut, 20 Minuten kürzer und bla, und das ist jetzt kein Meisterwerk.
Ja, das ist alles cool, das war ganz nett. Deswegen aber ja, spielen wir das ja, ist alles fein.
Ja, das ist auch eher für die Hörerinnen da draußen, weil es geht eher so, weil ich will jetzt nicht sagen, oh, was der Film ist für eine teilerische Scheiße, so, sondern das ist so eher im Endeffekt so, man muss es mögen, so, und dementsprechend will ich nicht dazu sagen, oh, das ist der krasse Horrorfilm, guckt den, aber so, ich finde, da kann man einen schon heranführen.
Für Freunde, die mal was anderes sehen wollen.
Ist eh cool, weil wir haben jetzt in unserer Hörerschaft eh viele Leute, die auch für ein bisschen, nennen wir es mal, experimentellere Horrorfilme sehr zu haben sind, auf jeden Fall. Also da haben wir auch öfter Filme hier, so, deswegen passt wunderbar, alles cool.
Die freuen sich, definitiv. Ja.
Ich habe ihn bei iTunes geliehen, vielleicht noch, falls das irgendwie interessant ist. Also Streamingdienste hatten die Deutschen zumindest nicht. Also iTunes 3,99 €.
Sehr gut.
Cool. Ja, ich habe ihn jetzt auch in meiner Watchliste, insofern werde ich den mal irgendwann nachholen. Siehst du? Cool. Du hast mit deinem letzten Film, The Square, hast du schon einen Film auf meine Watchlist gebracht, jetzt wieder?
Wenn du wieder bei 7 landest, bei 8 war ich auch bei Square. Ich hab nämlich extra nachgeguckt bei The Square.
Weil wie viel hatte ich?
8. Hast du gegeben.
Ja, und wenn du alle 2 Jahre kommst, dann kommt Guess auch gut hinterher mit dem Nachgucken.
Das kriege ich ja mit der Watchlist, ja. Der Frequenz.
Alright, Guess, your turn.
Ja, da bleiben wir doch international. Ein Film aus einem Entstehungsland, wo wir, glaube ich, noch gar nichts hatten, Alter.
Im Ernst?
Ja.
Das gibt's.
Ich glaube schon, Estland ist mein Film her. War ein ziemlicher Fehlkauf, was die Blu-ray angeht, weil ich wollte diesen Film unbedingt sehen, habe ihn dann gekauft und habe dann zu Hause beim Einlegen festgestellt, entweder kann ich in OV auf Estländisch gucken oder auf Spanisch oder halt umgekehrt, jeweils mit Untertitel, Original und da mein Spanisch ziemlich mau ist und mein Estländisch Richtung Null tendiert, war das ein Fehlkauf. Also wenn da draußen irgendwelche Estonian-People gerade zuhören, dann könnt ihr die Blu-ray gerne von mir haben. Ich habe mir den Film jetzt anderweitig besorgt und habe mir den angeguckt. Und der nennt sich Class. Wie Klasse. The Class. Mhm. Heißt ja, glaube ich, auch auf Letterboxd. Und ist von Regisseur Ilmar Raag. Und der ist auch als Autor gelistet. Plus 14 andere Personen, Leute, die hier einen Autoren-Credit kriegen. Also sein gesamtes Drehbuchteam hat er hier mit in die Credits gepackt. Habt ihr schon mal was von dem Film gehört?
Nein.
Das, was mich am meisten wundert, ist, dass dieser Film nicht auf der World of Hell-Liste ist, die bei Letterboxd ja ziemlich präsent ist, weil das ist einer von denen, die da definitiv hingehören würden. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe den irgendwo mal aufgeschnappt und wollte ihn dann unbedingt sehen. Und jetzt habe ich ihn mal nachgeholt.
Es ist so lustig, du immer mit diesen Depri-Filmen, ey, ist so hart.
Depri-Filme, ja. Man muss auch mal harte Stoffe gucken. Sag ich, der in der letzten Episode über Cheech and Chong und Happy Gilmore geredet hat. Also insofern, Ruhe. Ist von 2007 der Film.
Ja, aber du hast diese World as Hell-Liste ja auf dem Schirm, ey. Da würde ich mich nie mal rantrauen. Ey.
Ja, aber da ist der ja nicht drauf.
Ja.
Ich dachte, das wäre ein Gute-Laune-Film. Weil der ist nicht auf der World of Hell-Liste.
Du dachtest, das ist Gute Laune.
Nein, wahrscheinlich.
Du hast die World of Hell-Liste schon durch und brauchst einen neuen Stoff.
Genau. Nee, das Ding ist ja, ich habe
die zeige euch mal World of Hell.
Ich habe mir irgendwann mal die World of Hell-Liste tatsächlich auf meine komplette Watchlist geklont. Und dann habe ich gemerkt, ist aber nicht alles geil, was da drauf ist. Weil nur, weil jetzt ein Film düster oder depressiv ist oder weil die Hauptfigur am Arsch ist, heißt es nicht, dass die Filme geil sind. Also habe ich das selektiv gemacht, habe das meiste wieder rausgeworfen und habe so 20, 30 Filme noch draufgelassen, die ich ganz interessant finde und die ich noch sehen will. Aber der hier, wie gesagt, hat mit der Liste nichts zu tun. Also, wir sind in einer estonischen Oberschule und insofern, wir hatten heute schon eine Pädagogin in Form von Jane Fonda, also darum geht's hier auch. Und es fängt mit einem Basketballspiel an.
Oh je.
Wo Jane auch...
Trauma. Nee,
auch nicht. Stephen Curry ist eher so ein aktuelleres Beispiel, wo wir Basketball hatten.
Ja,
aber
ja,
da geht das auch nicht ran, weil das sind hier alles estonische Grundschüler. Mhm. Und auf einen Jungen, der offensichtlich der Außenseiter in diesem Szenario ist, haben sich die Boys besonders eingeschossen. Der wird beschimpft, der wird so auf den Kopf geschlagen, weil er irgendwie den Pass daneben geworfen hat und weil er irgendwie den Ball festhält. Und der wird auch geschubst und irgendwie der Lehrer macht da nichts dagegen, weil er sagt halt so, ja gut, das hat Sport, alles im Eifer des Gefechts. Und der wird halt auf jeden Fall gut schikaniert aufgrund seiner mangelnden Skills. Und das Mobbing geht in der Kabine weiter. Weil alle Jungs stürzen sich dann auf ihn, ziehen ihn nackt aus und schieben ihn dann so in die Mädchenumkleidekabine auf der anderen Seite und halten dann die Tür zu. Hm. Während er halt irgendwie nackt da vor diesen Mädchen sitzt, die da halt kreischen und schreien.
Kinder sind so grausam.
Ja, ja, ist hart. Und der größte und lauteste Anstifter oder Anführer heißt Anders. Und also er heißt Anders, ist sein Name. Und in seiner Crew ist auch Kaspar. Und Kaspar ist der Typ, der gerade die Tür zuhält. Seine Freundin ist zum Beispiel auch da drin. Und als er durch die Tür halt sieht, wie sauer ihn halt seine Freundin anguckt, lässt er die Tür los und der ausgestoßene Junge, Josef heißt der übrigens, rennt dann raus. Und das ist so ein Moment, wo das Machtgefüge kippt. Weil, wo soll ich jetzt anfangen? Ja, weil wir folgen dann diesem dauerhaften Schulmobbing der gesamten Klasse gegen diesen introvertierten Josef. Also das fängt an, indem die Schuhe irgendwie ausgezogen und dann zerschnitten werden sind, weil die sagen so, ja, was trägst du so eine coolen Schuhe mit so einem Logo und so weiter? Wir schneiden mal das Logo raus und dann muss er halt barfuß durch diese Schule laufen. Wenn die Schulhefte auspacken, wird praktisch von hinten so das Schulheft weggenommen und dann nach hinten durchgereicht und die Lehrerin mahnt dann Josef an, wo sein Schulbuch ist und er sagt halt so, ja, ich weiß nicht, wo es ist. Also die ganze Klasse ist irgendwie so gegen ihn. Und Kaspar, der ihm in der Turnhalle geholfen hat, indem er die Tür aufgemacht und den hat rausgelassen wurde aus der Mädchenkabine, wird auch immer mehr zur Zielscheibe, weil sich die ganze Klasse nämlich entschieden hat, den Klassenbully anders zu folgen. Weil die sagen so, Alter, du hast dich auf die Seite des Freaks gestellt. So, was ist los mit dir? Warum hast du den rausgelassen? So, weißt du, warum seid ihr ein Paar oder was und so? Und dann wird er halt, dann wird angefangen, gegen ihn zu drangsalieren und den praktisch zu schikanieren. Und es gibt ein bisschen Einblick in die Wohnung und wie die Jugendlichen halt aufwachsen, wie die LehrerInnen halt auch nichts mitbekommen von dieser Schikane und von diesem Mobbing, was da vorgeht. Und es wird halt im Laufe des Films immer hässlicher und intensiver. Oder es ist ein wirklich harter Film zum Thema Mobbing in der Schule. Also es wird, es geht wirklich an die Nieren.
Okay, ist das glaubhaft erzählt, dass die ganze Lehrerschaft da nichts mitkriegt?
Ja, weil es wird schon gezeigt, wie die sich da zusammenrotten und wie natürlich auch, weil von wie hieß der, Jakob?
Josef.
Josef, genau. Von Josef selber kommt halt auch nichts, weil der halt ruhig ist und weil der auf die Fragen von Lehrer so, wer hat ihm das Buch geklaut und wo kommst du her, kommt dann Ausflüchte, weil er will sich ja nicht noch weiter in die Scheiße reiten, indem er die anderen irgendwie anscheißt. Indem er petzt oder indem er die noch aggressiver macht. Aber die sind sowieso schon aggressiv. Aber weißt du, insofern machen die Lehrer so ihr Ding und versuchen halt irgendwie vor der Klasse so ihr Ding durchzuziehen, bekommen aber nicht mit, dass da Mitschüler halt komplett drangsaliert werden. Und hier ist halt wirklich die komplette Klasse, die ihn halt mobbt. Und die,
das ist mies, Alter.
Die halt auf ihn einhakt, so. Also inklusive die Mädchen und so. Die ist ja halt totlachen, so, wenn er schikaniert wird oder so. Das ist schon hart.
Kannst du verraten, ob es da eine halbwegs befriedigende Auflösung gibt, das Ganze?
Halbwegs befriedigend. Ich bin jetzt ein bisschen hier in der,
naja, also
in der Zwickmühle, so darauf eine Antwort zu geben, weil für mich war sie sehr befriedigend, die Auflösung. Aber andere würden es wahrscheinlich anders sehen.
Okay.
Das ist moralisch auf jeden Fall eine sehr fragwürdige Antwort, die ich gerade gegeben habe. Aber
Ich glaube, für mich wäre, wenn ich so ein Szenario angucken würde, wäre das Befriedigendste wahrscheinlich eher, am Ende läuft der Amok und mäht alle über den Haufen.
Könnte sein.
Ja. Na, ich meine eben also so.
Also ich werde nicht sagen, wie es ausgeht, aber.
Gerechtigkeitsliebender Typ, ne? Und,
ja, ich werde nicht sagen, wie es ausgeht, aber es gibt eine Schulschießerei definitiv, okay. Und ein School-Shooting. Also das mündet in dieser Richtung und das ist schon auch auf jeden Fall krass inszeniert.
Boah, aber das klingt heftig, Alter.
Ja, ja, es ist heftig und wirklich hässlich und halt nicht zimperlich. Und das ist auch, also wenn man sagt, so, es gibt ja so Mobbing-Filme, weißt du, die dann auch in Schulen gezeigt werden, den hier würde ich niemals zeigen, Alter, weil der ist ultra brutal.
Ja.
Auf der Minusseite des Films, um mal irgendwie auch mal den negativen Punkt nach vorne zu bringen, er ist ultra hässlich. Weil die Optik, so mit diesen blitzartigen Schnitten zwischendurch und dann so Gitarrenriffs, weißt du, das wird immer wieder untermalt. Das hat mich so erinnert an dieses, mit diesem fiesen Color Grading, an diese Videopiraterie-Clips. Von wegen so, ja, haben sie schon mal ein Auto gestohlen, haben sie schon mal den Fernseher hier, weißt du? Und so wie das geschnitten ist und so wie das Color Grading bei diesen Clips war, so sieht hier halt der komplette Film aus. Also es hat halt so eine Ich habe ich Lindenstraße Optik jetzt sagen will, aber es hat dann überhaupt nicht so ein Kino-Feel.
Ja, okay. Von wann ist der, hast du gesagt?
2007.
Oh. Mhm.
Hat Estland damals auch für den Oscar eingereicht, für den Auslands-Oscar im Jahre 2007, wurde aber nicht genommen.
Mhm.
Und sind halt komplett dein Darsteller. Also die meisten von denen standen nie vor der Kamera. Genau, mussten ihre Texte halt improvisieren, deswegen wirkt das Ganze auch real. Der Kameramann hat hier seinen ersten Job bekommen, der Komponist hat zum ersten Mal irgendwie für einen Film einen Score gemacht. Also es ist alles so, da sind sehr viele Erstlingsgeschichten dabei. Nee, Regiedebüt ist es nicht, okay. Der hat schon ein bisschen was gemacht. Aber halt viele, also es ist halt ein Laienprojekt. Also er sagt selbst, dass es halt, der Regisseur selbst hat, glaube ich, gesagt, dass es ein Laienfilm ist. Und dafür geht er schon recht unter die Haut, weil das wirklich intensiv in dem, was er zeigt und in dem, wie er das Ganze aufbaut.
Konntest du gut drüber hinwegsehen, dass er scheiße aussieht?
Es wäre natürlich besser, wenn er noch zu der krassen Thematik noch gut aussehen würde.
Mhm.
Das wäre natürlich dann the whole package, aber ich konnte drüber hinwegsehen. Ja.
Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Weil es gibt ja so ist immer so einen Schwung an Filmen, die einfach dann durch die Gewalteskalation sich rumsprechen. So. Das ist so ein richtiger Sicko oder so. Oder war das dadurch oder war es eher das ist ein hartes Drama? Also
ja, gute Frage. Ich habe ich jetzt auch nicht so komplett detailliert jetzt reingelesen, worum es hier geht. Ich wusste, dass es irgendwie um eine Schulklasse geht, um Mobbing. Das ist das, was ich mitbekommen habe und dass der krass sein soll.
Okay.
Das ist so das, was ich damals irgendwie gehört habe und deswegen wollte ich den sehen.
Aber jetzt nicht so, das ist der Film mit dieser Schießerei oder so, dass ich das...
Nee,
das
wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht, dass der da mündet in diesem Bereich. Aber...
klingt interessant.
Klar, du hast so Filme wie Elephant und so, aber der ist weniger artsy tatsächlich, sondern der ist... Der kommt schon relativ gut voran, weil du siehst halt, was hier passiert, so, weißt du, so hinter den Wänden, jetzt in der Schule und so. Und das ist nicht so dieser langsame Aufbau, der dann dazu führt, sondern auch mit diesem Schulmassaker, das habe ich auch nicht kommen sehen, weil halt auch der Film hätte in alle möglichen Richtungen gehen können. Okay. Obwohl bei einer Sache kannst du es vermuten, weil es gibt eine Szene, wo ein Vater hier von den Kindern halt mit einer Waffe hantiert und die so zusammenbaut. Dann denkst du, ja gut, die könnte wahrscheinlich im Laufe des Films noch eine Rolle spielen. Als erfahrener Filmgucker. Aber insgesamt hätte der Film auch in eine andere Richtung gehen können, weißt du, hätte er ja irgendwie auch den anders, also diesen Schulraudi hätte er direkt konfrontieren können mit einer Knarre oder so, weißt du, dass das irgendwie so ein Aufeinandertreffen ist, aber das in so ein Schulmassaker mündet, hätte man jetzt auch nicht gewusst. Aber unabhängig davon, ob ihr das wisst, also ist da trotzdem eine Empfehlung und den könnt ihr euch trotzdem angucken, auch wenn Lee das richtig geraten hat. Ja, und jetzt weißt du, was ich meine. Das ist natürlich so, also. Der eine oder andere bekommt natürlich sein Fett weg bei dieser Schulmassaker, aber dass man jetzt sagt, so ja, ist das ein befriedigendes Ende, weiß nicht.
Ja, ja, okay.
Ja,
verstehe, aus moralischer Sicht wahrscheinlich nicht, aber für mich, für die Leute, die einen sehr miesen Charakter in diesem Film gesehen haben, natürlich schon.
Ja, ja eben, du leidest ja mit.
Ne? Ja, ja, klar.
Zwangsläufig.
Klar, auf jeden Fall.
Und wie ist es inszeniert? So, ist das so, ist das dann ganz trocken so oder ist das dann schon so, dass es auch so, ja, fast war es so. Ich will nicht heroisch sagen, aber sowas Redemption-mäßig ist wirklich, hat das man so richtig so.
Nee, ist schon sehr trocken und hässlich und so. Also, ja.
Wie hieß denn? Fuck, Alter, wir hatten diesen Film, ich erinnere mich da an diese Schwarz-Weiß-Sequenz.
Den hatten wir hier. Der
schon ganz geil gemacht.
Von Villeneuve, das Frühwerk.
Ach, war der von Villeneuve?
Ja.
Okay.
Der hieß.
Maelstrom oder? Ist Maelstrom oder?
Nee, der hieß wie diese Schule, Alter.
Ja, mit V irgendwas.
Ja. Alter. Da geht es um einen realen Vorfall an so einer Ingenieurschule, wo es dann eben eine Schießerei gab. Und das ganze Ding ist in Schwarz-Weiß gemacht und kriegst du aus verschiedenen Perspektiven gezeigt und ist tatsächlich schon.
Polytechnik.
Polytechnik. Ah, da habe ich auch schon nicht gesehen, ja.
Der war's.
Polytechnik.
Ja, der ist auch gut. Auf jeden Fall. Aber der ist schon, im Gegensatz zu dem, ist der zum Beispiel viel mehr artsy. Weißt du, mit den Spielereien, mit der Kamerafahrt,
Schwarz-Weiß. Das habe ich, glaube ich, auch damals noch kritisiert, dass der sich halt darauf so ein bisschen ausruht, dass der eben halt dann mit so Slow-Motion-Bildern daherkommt und halt so sehr artsy wirkt.
Und der hier wirkt halt von der Optik so ein bisschen wie die Degrassi Junior High oder so, weißt du, so eine Fernsehserie halt so. Aber es ist halt so, das würdest du in der Serie wahrscheinlich nicht sehen, was hier gezeigt wird.
Verstehe.
Ja, das ist klasse. Auf jeden Fall krasser Film. Ist immer noch ab 18 freigegeben. Geht 99 Minuten. Und ich würde dann zu den Punkten kommen.
Mach das.
IMDb 7,9. Er hat keinen Metascore. Letterboxd bei einer 3,7.
Ui. Wow.
Das ist ganz schön hoch.
Ja. Ich muss anfangen. Ich sag 7,5.
Ich gebe halbe Punkte.
Ja, okay.
Sieh mal bis richtig. Nein, wir wissen es gleich.
Ich sag 7.
8.
Doch, 8, wirklich?
Das ist die 8.
Nice.
Der bleibt schon in deiner Magengegend auf jeden Fall haften, wenn du den gesehen hast. Also. Und sowas weiß ich immer zu schätzen. Unbequeme Filme, die man sich merkt und wo man über die hässliche Optik halt auch noch hinwegsehen kann. Weißt du, das ist schon. Ja, wenn der irgendwie ein bisschen hochwertiger inszeniert worden ist, ein bisschen besseren Schauspieler, wäre es wahrscheinlich eine 10, Alter. Also ich habe noch nie Schulmobbing so intensiv umgesetzt gesehen in einem Film wie hier.
Klingt auch spannend, weil das ist ja. Das
ist wirklich geil.
Also Schul ist ja irgendwie häufiges Thema im Kino und jetzt in den letzten Jahren ja wieder. Also wir hatten letztes Jahr diesen Armand dann und auch Lehrerzimmer und so. Also,
ja, Lehrerzimmer auch.
Also und finde ich spannend, dass jetzt so eher aus der Schülerperspektive jetzt, also so zumindest so Schulproblematiken. Wir hatten auch welchen.
Gab's aber schon oft.
Es gibt ja immer.
Home-Video?
Home-Video?
Ja, also eine deutsche Produktion. Das war das Debüt von Jonas Ney. Hat Kilian Riedhoff gemacht. Das ist auch so eine Mobbing-Geschichte. Das war ein Fernsehfilm.
Ja.
Und deswegen, ich finde, es gab es schon immer wieder mal. Hattest du nicht neulich irgendwie was aus Frankreich in die Richtung? Was auch an so einem Internat spielte? War das?
Ach so, stimmt, ja, die gab es auch immer wieder. Na ja, gut.
Deswegen, also.
Ja. Also es ist ein Thema, was immer, aber jetzt gerade letztes Jahr war auch Monster, war ja auch noch, die Unschuld.
Mhm.
So,
stimmt,
also,
wir auch.
Also wirklich, es ist, ja, stimmt schon, ein Thema, was immer funktioniert. Aber ich meine jetzt gerade so dadurch, dass die letzten Jahre so viel halt aus Eltern-Lehrer-Perspektive, klang das jetzt hier mehr, dass dann doch wirklich auch der Fokus auf die Kinder.
Ja, ja, die Lehrer spielen ja nur am Rand, die spielen wirklich nur am Rand eine Rolle. Du siehst halt ab und zu im Unterricht.
Da finde ich das halt dann ganz spannend, ja, also klingt schon nicht ohne.
Ja, das reißt alles an, auch die Eltern, die Erziehung und so und wie die zu denen stehen und ob die sich um die Kinder kümmern und so, spielt auch eine Rolle.
Mhm, klingt gut.
Ja, ist eine Empfehlung. Klasse, kann man gucken.
Cool.
Estonia, 8 Points. Okay, einen haben wir noch.
Yes.
Ein Auftragsfilm für Kumpel Schwaben Andi. Er ist weg von seinen Piratenfilmen, die wir die letzten Male hatten. Und ist im Creature Horror angekommen.
Ja, zu Spinnen gewechselt.
Ja, ist zu Spinnen gewechselt. A Rack Attack, Angriff der achtbeinigen Monster auf Deutsch. Eight-Legged Freaks.
Ja.
Im Original.
Genau.
Und
wir raten zuerst. Ja. Es fängt an.
Ich sag Aline 6. Hier habe ich echt keine Ahnung, wie du zu so einem Film stehst, Alter. Das ist ja nur wirklich kein Horror, sondern das ist ja schon so ein Spaßfilm. Ich sag eine 5. Ist jetzt wirklich krass ins Blaue.
Ich find's bei Eugen auch überhaupt nicht abschätzbar. Hast du Tipps?
Ich sage bei Guess eine 5,5. Und dann sage ich bei Lee eine 4,5.
Mhm. So, ich sage.
Bin ich mal gespannt.
Guess und Eugen eine 4.
Mhm. Zusammen, oder? Also jeder 2.
Nein, jeder 4.
Okay, jeder 4.
Mhm. Ja, ich kann es 0 einschätzen.
Ja, ist schwierig.
Das ist auch immer tricky, sich da von der eigenen Wahrnehmung so zu distanzieren, dass man da wirklich neutral sich irgendwie in den anderen versetzen kann. Ja, vergiss es. Also. Ja, da kam auch eben, wir haben schon angesprochen, ne, dass wir den beide schon kannten.
Mhm.
Das war jetzt für Eugen eine Erstsichtung. Könnte was ausmachen, finde ich.
Ja, definitiv. Aber es ist ja auch so, wenn man irgendwann mal einen Film gesehen hat, wir hatten schon Auftragsfilme oder Losfilme hier, die wir schon mal kannten. Da hat sich auch manchmal die Perspektive geändert auf die Filme.
Voll,
ja.
Gerade wenn so viele Jahre dazwischen sind, weil den habe ich hier wirklich, keine Ahnung, es muss auch 20 Jahre her sein, dass ich den gesehen habe.
Mhm.
Im Kino war es nicht. Und dann sieht man den und dann entdeckt vielleicht neue Seiten oder findet ihn halt beschissen im Gegensatz zu damals. Das wandelt sich oft. Insofern ist es immer interessant, wenn man sowas hat.
Mhm.
Also mir fällt es meistens auch so bei Filmen, die nicht so lange her sind. Also wenn wir jetzt so, als ich Weiß zum Beispiel gesehen habe oder so, weißt du, so diese Filme. Oder hier den mit Margot Robbie, wo sie die Eiskunstläuferin spielt.
I, Tonya.
Genau, I, Tonya. Also bei dem Film habe ich gesehen, okay, das weicht von meiner Ursprungsbewertung so gut wie nie ab, sondern ich bin immer noch bei einer 8 oder bin immer noch bei einer 8,5.
American Hustle oder wie hieß er? Nee. Hm. Doch.
Von David Russell?
Ja.
Ja?
Der ist auf eine 10 gestiegen bei dir, Digga.
War der nicht eine 10 vorher?
Nö.
Nee?
Nee.
Dann doch manchmal, ja. Aber trotzdem ist bei neuen tendenziell so, dass da selten was, also es, meistens sind es die Filme, wo halt, die halt viel länger her sind, so von der Sichtung, dass es da punktemäßig abweicht.
Auf jeden, klar.
Ja.
Ja, ich habe den auch damals gesehen, schon damals nicht wirklich gut gefunden. Und das ist nicht besser geworden mit den Jahren.
Seid ihr aber bei Filmen, meine generelle Frage zu Rewatches, seid ihr eher am Hochkorrigieren oder Runterkorrigieren? So wenn im Laufe der Jahre bei Filmen ist.
Ja, das meinte Gess ja gerade.
Ja.
Das ist aber so bei, also bei Filmen, die halt länger her sind, ist es glaube ich 50-50, also mal so, mal so.
Ja. Eben, bei den jüngeren Filmen ist es ja auch so, wenn ich es nochmal gucken würde, dann würde ich auch eher hochgehen. So, weil ich ja auch nochmal, weil ich nochmal gucken wollte. Oder also es ist, da ist die Regel eher, dass ich seltener dann runtergehe.
Ja, ich glaube, Birdman habe ich auch eine 10 aufgewertet. Das war ich bei der Erstsichtung auch nicht so.
War bei mir auch so.
Ja. Aber es ist, also wenn es so Filme sind, die ich vor 6-7 Jahren gesehen habe, dann ändert sich da auch, manchmal ändert sich da auch gar nichts an der Punktevergabe. Aber in 20 Jahren ändert sich halt eine Menge.
Zum Beispiel, perfektes Beispiel jetzt gerade in der Aufnahme, die nackte Kanone. Weil jetzt ist so ein bisschen, ich saß da so, warte mal, saß ich da einfach, hatte ich da einfach, war ich da ein Miesepeter? Weil du hast den so gut verkauft, dass ich so bin, ich könnte den schon nochmal gucken. So und merkst so, also wenn, würde ich bei dem nach oben gehen. Weil ich, was das Einzige, was passieren kann, ist, noch mehr lach. So.
Wegen der Rezension von Lee.
Das ist aber vor allem auch ganz wichtig, dass du einfach da jemanden mitnimmst, der halt den Humor teilt. So, dann,
das hilft, ja.
Ich saß allein in der Pressevorführung. Das war natürlich das dann so ein bisschen, halt, das ist die halbe Miete, das stimmt schon.
Die Pressevorführungen sind sowieso nicht bekannt dafür, dass da große Emotionen.
Nee.
Es wurde schon viel gelacht, aber. Echt, ja. Also verhaltener.
Ja, eben, das sind ja eh tendenziell, das wirkt immer so emotionslos.
Ja, genau, wir waren ja auch schon da, das ist wirklich Business so.
Ja. Nee, aber ich wollte gar nicht abschweifen, aber das hat mich interessiert.
Ja. Aber er soll ja schon Spaß machen. Also der ist ja schon irgendwie als Fun-Creature-Feature irgendwie konzipiert. Also ist jetzt kein beinharter Horrorfilm, der jetzt die Leute schocken soll.
Nee.
Sondern das ist schon alles sehr auf lustig gemacht.
Ja. Ellery Alkayam hat den gemacht. Ein neuseeländischer Herr, der nach einem Kurzfilm und ich glaube einer Serienepisode dann diesen Film als seinen ersten Feature-Film gemacht hat. Mittlerweile bringt das auf ganze 7 Credits. Oder ich glaube der 7. ist sogar noch in Arbeit, ne? Insofern, allzu viel ist da nicht passiert in den letzten 23 Jahren.
Produziert von Roland Emmerich.
Ja, Executive produziert von Roland Emmerich.
Ja, steckt ja auch noch drin.
Ah, ich finde, man merkt's.
Ja, und geschrieben haben das, also der Regisseur zusammen mit Randy Cornfield, Alter, von dem hier dieser Schwarzenegger-Film ist, Jingle All The Way.
Ah, okay.
Ne, das Ding mit dem Geschenk.
Versprochen ist versprochen,
genau.
Turbo Man.
Und Jesse Alexander haben das auch noch geschrieben. Ja. Wer will erzählen, was hier geht?
Möchtest du mal machen, Eugen?
Oh Gott, A Wreck Attack.
Als Finale.
Ja. Boah, da tue ich mich jetzt wahrscheinlich von allen Filmen am schwersten, den nochmal zusammenzufassen.
Also, wenn du nicht willst.
Ich versuch's. Okay, wir haben hier den kleinen Jungen namens Mike, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, genau. Mike, und das ist so ein Spinnenliebhaber, Spinnennerd, und ist der Sohn von der Sheriff, Frau der Stadt. Wie heißt sie? Sie heißt
Samantha, Sam.
Sam, und die Stadt hieß, oh Gott,
Prosperity.
Prosperity, genau, das war doch so ein herrlich blöder Name.
Yeah.
So, genau. Und wir sehen zu Beginn erstmal, wie ein Laster mit, sag ich mal, giftigen Tankstoffen, mit irgendwelchen fiesen Chemikalien, diese in einem Fluss entsorgt.
Toxic Avenger, ich höre dir, Trapsen.
Wobei entsorgen, ne? Also es war ja gar nicht Absicht, dass in der Kurve fliegt er runter.
Sie fallen, genau. Unbeabsichtigt landet da drin.
Fluss.
Und in diesem Fluss, ja, von diesem Flusswasser trinken ja so gewisse Insekten, die dadurch vielleicht schon ein bisschen mutieren. Zumindest, es lässt sich vermuten, nachdem ein Mann, dessen Namen ich jetzt auch nicht mehr weiß, es tut mir ganz doll leid, ich habe jetzt leider gar keine
Joss,
Liste von
heißt der
Joss.
Oder Josh.
Der eine Spinnenfarm besitzt, seine Spinnen mit diesen Insektenfliegen füttert. Daraufhin beginnen die Spinnen rapide zu wachsen und bei einem Unfall kommt Josh ums Leben und alle Spinnen kommen frei und sind nun in der Stadt frei unterwegs. Und dann haben wir natürlich noch eine weitere Figur, nämlich den Star des Films, David Arquette, der hier ein Rückkehrer in dieser Stadt ist. Er heißt Chris.
Das ist auch so ein Trope, oder? Dass immer irgendeiner von irgendwo herkommen muss, erstmal, der lange nicht da war.
Den Grund, warum er gegangen ist, ist so scheiße random, Alter.
Ja.
Er kommt wieder, weil er jetzt die Mine seines Vaters, seines verstorbenen Vaters, übernehmen möchte und die Suche nach dem Gold. Ja, in dieser Mine gibt's Gold. Ich nehme diese Überzeugung weiterhin auf, die mein Vater auch schon hatte. Und wir finden da jetzt Gold. gegen die ja, Vorstellung und Wünsche des Bürgermeisters, der eher dafür ist, nee, diese Mine sollten wir einstampfen. Mhm. Genau, das sind so die kleinen Mikrokonflikte und gleichzeitig hat unser toller Chris, gespielt von David Arquette, natürlich auch noch Gefühle für die Sam, also die ganzen zwischenmenschlichen Verbindungen sind gesetzt und wir haben natürlich, es darf noch nicht die Teenie-Tochter von der Polizistin fehlen, gespielt von Scarlett Johansson, Ashley, die dann auch noch anbandelt in einer romantischen, mehr oder weniger romantischen Beziehung mit dem Sohn des Bürgermeisters, Wade. Mhm. Und all diese Figuren sind jetzt der Spinneninvasion ausgesetzt in der Stadt Prosperity.
So ist es.
Ja.
Ja, Tom Noonan können wir vielleicht noch erwähnen, ne? Der diesen Joshua spielt.
Ja, Dagi Dark kennt man auch und Leon Rippey kenne ich natürlich aus Braveheart und aus Deadwood. Mhm. Also auch definitiv ein Gesicht, was man schon mal gesehen hat in dem Film. Also der eine oder andere Bekannte taucht auf. Und Carrie Vuehr, die so die Mutter von Scarlett Johansson spielt, so war halt damals auch so ein FHM-Girl, weißt du, die war halt ja, auch klar. So auf den FHM-Covern immer drauf, so hat in den Filmen wirklich Nebenrollen gespielt, aber so ja, als
Anaconda als war sie doch auch.
Ja, genau so. Also das ist so
eine Karriere von denen. Creature-Feature erprobt hier.
Stimmt.
So, und das, was finde ich, war so bei Cat Ballou am Anfang, wo ich war, okay, ich weiß nicht genau, in welche Richtung der Film geht oder gehen möchte. Ich finde, das hat der Film in Extremform, weil ich finde nicht so wirklich, dass er sich auf irgendwas festlegen möchte. So, weil es ist so, also irgendwie für, er ist zu hochwertig, in Anführungszeichen, um so richtiger Trash zu sein. Aber er ist auch so zu blockbusterig, um dann halt so ein Spinnenhorror zu sein. Mhm. Also ich finde so, und dann aber halt stellenweise auch, also meiner Meinung nach ein bisschen so, es sind so diese Versuche. Ich finde, er hat so viele Emmerich-Tropes gehabt, deswegen meinte ich kurz, dass man schon merkt, dass da Emmerich irgendwie ja, die Finger im Spiel hatte. So, also es gibt natürlich diesen albernen Humor, der sich hier durchzieht, der sich auch durch Emmerich-Filme zieht. Dann immer natürlich muss noch irgendwo ein Verschwörungstheoretiker auftauchen. Das darf natürlich auch nicht fehlen, der dann hier eine große Rolle nimmt.
Klar.
Aber halt, ich war überrascht. Ich dachte doch mehr, dass das ein größeres Trashfest wird. Ich kannte halt immer dieses Poster und das sieht ja wirklich so müllig aus. Ja, so schlimm. Und dann war ich überrascht, dass die Spinnen nicht so kacke aussehen. Für 2002 war ich so, also so schlimm. Wirklich? Also
ja, ein paar Effekte waren schon ganz cool, aber andere auch richtig mies.
Also welche denn?
Naja, so zum Beispiel, wo die Tarantula so, das war wahrscheinlich Manager oder so, wo die so diesen sich gegen den Bus lehnt und so weiter und dann an dem Container da anfängt rumzurütteln, wo der Verschwörer drin ist, das sah super aus.
Das gebe ich dir so, die Sachen, wo sie, weil, also auch die Momente, wo sie einmal gegen ihn springt und dann fickt sie ihn halt kurz ans andere Raumende und so, also wo die dann so physisch miteinander interagieren.
Meinst du, das, was so ein bisschen im Halbdunkel stattfindet?
Aber das sind auch eher eben die Sachen, wo die Spinnen eigentlich im Off sind und wo er dann eher die Reaktion, das ist, was cool ist, weil ich finde das Aussehen der Spinnen, also ich fand es damals schon scheiße, das weiß ich.
Okay.
Weil ich halt wirklich finde, du hast 5 Jahre davor irgendwie Starship Troopers gehabt,
ja,
der immer noch gut aussieht, Alter.
Ja.
Und das Ding sah damals halt schon scheiße aus und ist, ich finde, überhaupt nicht gut gealtert. Ich finde, hier sieht nichts gut aus.
Aber ich bin mir,
okay,
ja,
fair enough, dann.
Was ich mir aber bei dem Film nicht sicher bin, ist tatsächlich, ob der absichtlich so ein bisschen campy daherkommt. Weil ob jetzt die Dialoge und die Handlung und die Story und auch die Spinnen, vielleicht soll das so ein bisschen trashy aussehen. Vielleicht soll das gar nicht so perfekt sein.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe hier kein Blockbuster-Feeling bei dem Film.
Nee, das nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesagt haben, lass mal die Spinnen möglichst schlecht animieren, damit das nicht zu bedrohlich wird oder damit es lustiger ist, weil es dann campy ist oder so. Ich finde, wenn du eine Bedrohung aufziehst in so einem Film über Spinnen, dann versuchst du doch, dass das möglichst geil aussieht, oder nicht?
Aber du hast doch zum Beispiel die Creature-Horror-Filme der 50er und 60er gehabt. Und das waren ja auch so Filme, wo die Spinnen oder die Bedrohung an sich war eher albern, aber irgendwie ja dann doch so ein bisschen, so weißt du, wo du mit deiner Freundin dann so ein bisschen Spaß haben konntest, weil die es so ein bisschen eklig fand und so. Aber das sind ja alles so eine Autokino-Filme.
Aber das war doch damals auch nicht als albern konzipiert.
Ich glaube nicht, dass damit die Leute fürchten wollten.
So. Doch, also wie das Ding mit den Ameisen, was wir hatten aus den 50ern.
Ja, du meinst Omega und so, die ganzen Filme.
Nee, wie hieß der?
Ja, du meinst, den hatte ich hier, habe ich mir auch angeguckt.
Nee, das war ein Auftragsfilm, den haben wir.
Ja, Alpha, hieß der Alpha noch was?
Nee. Ja, jedenfalls waren da halt diese überdimensionalen Creatures. Ja, dann auch, wo du gesehen hast, ja, sind halt Puppen und so. Ja, trotzdem haben die in der Zeit versucht, das geil zu machen.
Ja.
Also da haben wir dann auch in den Trailer-Facts gelesen, dass das für die damalige Zeit halt recht aufwendig versucht wurde, irgendwie geil zu machen. Und ich glaube, der Versuch wurde hier auch unternommen. Also ich meine, die haben ein Drittel vom Budget für die CGI ausgegeben, Alter. Der Film hat 30 Millionen gekostet, 10 gingen für CGI drauf.
Ja, ja,
also die haben schon versucht, dass das gut aussieht, glaube ich. Will.
Weiß ich nicht.
Ist schwer vorstellbar aus heutiger Sicht, weil es eben wirklich scheiße aussieht.
Ja, irgendwie schon, ja.
Aber ich glaube, das haben die ernst gemeint.
Ich glaube auch, weil ich hatte auch, ich habe auch das Gefühl, dass der halt, dass sie wirklich dachten, sie machen hier so einen Blockbuster à la Spielberg, so, weil sie auch dieses Kind so gepusht haben, wie halt so, das fand ich so Pseudo-Spielberg, wie diesen Jungen so. Aber ich, zum Beispiel, warum ich jetzt meinte, so, ich war, wie gesagt, das Poster sieht ja wirklich grässlich aus.
Da geht's
so, und da dachte ich halt so, eben. Und dann habe ich den Film jetzt aber gesehen, dachte, hä, okay, aber das erinnert mich jetzt erstmal so vom Gefühl, was versucht aufzubauen, so an Twister oder so. Mhm. Also so in diese Blockbuster, in Anführungszeichen, Richtung, dachte ich, geht es dann hier. Und bei CGI ist bei mir immer so, ich bin ein bisschen gnädiger, was schlechte CGI in einer echten Umgebung angeht, als zum Beispiel echte Menschen in einer furchtbar schlechten CGI-Umgebung. Okay. So, deswegen war ich so, ja, die Spinnen sehen scheiße aus. So, die swappen da irgendwie, wabbeln die da rum über das Bild und sind halt nicht mal wirklich richtig scharf. Mhm. So, aber ich war also so dafür trotzdem, dass wir halt so viel echte Umgebung sehen und zum Beispiel auch mit der Höhle so ein Set hatten oder so, war ich dann so ein bisschen da, ach guck mal, so immerhin irgendwas.
Geht klar für dich.
So, also, na, das war eine Erwartungshaltung. Ich kannte nur das Poster und dachte, ach guck mal, so schlimm sieht der Film gar nicht aus. Ich hätte weniger Budget erwartet. Mhm. So, ich dachte sogar fast, dass das mehr so Richtung Asylum geht oder ach, sowas. Krass. So, okay. Aber das ist ja dann doch nicht. Dennoch ist der Film halt dann irgendwie recht arm an so Schauwerten. So. Also das ist halt.
Du, vielleicht haben die da auch aus der Not eine Tugend gemacht, ne? Die wollten den möglichst geil machen und dann gab es Test-Screenings und halt Feedback und dann haben sie sich gedacht, okay, so unsere einzige Chance ist, dass wir den Campy aufziehen und dann so ein Poster und vielleicht kriegen wir darüber irgendwie ein paar Leute.
Ja.
Weil ich kann mir schon vorstellen, die wollten hier eben an, ich weiß nicht, ob das in so eine Spielberg-Richtung, also weil die haben sich offensichtlich nicht hundertprozentig ernst genommen, ne? Weil dafür sind zu viele so One-Liner und sowas drin. Aber vielleicht dann, selbst wenn es nicht so groß ist wie so ein Blockbuster, dann eher in so eine Arachnophobia-Richtung oder sowas.
Der war aber wesentlich besser. Also.
Der war halt, aber da hattest du halt auch echte Spinnen, ne? Das ist halt.
Ja, stimmt schon.
Der Unterschied.
Aber auch John Goodman als Kammerjäger, der war ja auch so ein bisschen Comic Relief, aber nicht so albern wie hier. Hier ist halt alles ein bisschen hysterisch.
Ja, aber für mich ist halt, ich könnte mit leben, wenn das albern ist und blöde One-Liner und sonst was. Aber die Grundprämisse des Films funktioniert für mich halt nicht, weil ich das nicht glaube, dass da Spinnen sind. Weißt du, so, weil ich das halt sehe, wie scheiße das aussieht und ich kann nicht in einer Einstellung glauben, was da passiert. So. Deswegen, ich kann mich da null drauf einlassen, also wie auch.
Und
das klingt mir halt nicht.
Ich finde, es wird auch so dagegen gearbeitet, das Gefühl von einer Bedrohung zu übertragen. Zum Beispiel, was ist denn mit diesem Score los? So, der ist so munter am Dahinplätschern die ganze Zeit. Also, der Film könnte ganz anders wirken mit einem anderen Score. So, klar, da sind diese One-Liner drin, aber der Film versucht ja zumindest, ich habe das Gefühl, die Bilder wollen ja ein Gefühl der Bedrohung übertragen.
Ja, auf jeden.
Also, sie versuchen es, aber die Musik ist aber so happy am Rumträllern gleichzeitig. Also, das geht doch in völlig zwei unterschiedliche Richtungen hier. Was ich dem Film zugute halten muss, ich, auch wenn er keine Schauwerte hat und nicht so wirklich was, ich mag trotzdem diese Eskalationsstufe, also in die sie denkt, das ist so dieses Alberne, wo ich dann war, okay, das ist so dieser Trash-Faktor, der mir hier gefällt, das ist einfach so, komm, ballern wir das Bild einfach voll mit Spinnen, scheiß drauf, so viele wie geht, mehr, so, das ist halt totaler Quatsch und super albern, also spätestens da kannst du den Film ja überhaupt nicht mehr ernst nehmen, aber ich bin so, ich kann mich mit sowas anfreuen, wenn du einfach sagst, also wenn du sagst, okay, dann committen wir jetzt zum Gaga. So, aber das macht er dann halt auch nicht, das bringt er dann halt auch nicht schön zu Ende. Aber immerhin war ich dann so am Punkt, wo ich war, damit kann ich arbeiten. So, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt übertreiben, aber dann, wie gesagt, war halt so weder Fisch noch Fleisch, so richtig dazu entscheiden, dann geht aber auch all in. Dann macht alles, dreht alles am Rad. So war es dann halt einfach nur unangenehm drüber.
Ja, genau.
Bisschen unausgegoren.
Da hätten sie mehr auf die Kacke hauen müssen, dann eben noch bekloppter und so. Und dann hätte das unter Umständen schon wieder in eine lustige Richtung kippen können. Ne? Aber so kriegst du halt vermeintlich einen Actionfilm oder so ein Creature-Feature geboten, wo aber das eigentliche bedrohliche Ding für mich halt überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen, Alter.
Ja, aber ich meine, wenn man weiß, dass David Arquette hier die Hauptrolle spielt, hat er denn schon mal einen richtig geilen Film mitgespielt, Alter? Jetzt kommt nicht mit Scream oder so, sondern ich meine jetzt halt wirklich ein Mega-Film, also wo David Arquette, okay, der ist doch Garant dafür, dass er so einen
damals schon?
Ja, ja, also ich wüsste auch nicht, was so der beste Film.
Ich habe diesen Film mit Sean William Scott gesehen, Alter, der war richtig beschissen, wo er auch die zweite Hauptrolle spielt, weißt du, was ich meine, wo ich hier ein paar Mal gesampelt habe?
Ja.
Also.
Nee, ich wüsste auch keinen wirklich guten Film, wo der dabei war.
Der ist so ein bisschen B-Schauspieler.
Außer halt in so einer kleinen Nebenrolle, dass mir das jetzt gerade entfallen ist.
Ja gut, ich glaube, er hat bei Bo Tomahawk mitgespielt. Das ist natürlich ein cooler Film, aber da war er nur absolute Nebenrolle. Das ist jetzt für mich kein David Arquette-Film.
Nee, das meine ich halt.
Ja. Da war er dabei, krass.
Ja,
da war er dabei. Erinnere mich an ihn, den finde ich auch toll. Mhm.
Das ist wieder was anderes. Aber so, wenn er die Hauptrolle spielt, dann weißt du schon, okay, so richtig geil wird das wahrscheinlich nicht.
Ey, ich finde es aus heutiger Sicht so krass, dass dieser Film 30 Millionen gekostet hat, ne? Mhm. Aber du siehst mal, wie weit CGI gekommen ist.
Ja, ja. Was man heute für 30 Millionen auf die Beine stellt. Ja.
Vor allem letztes Jahr, also der Vermins hieß der, glaube ich, Infected. Mhm.
Der auf dem Fantasy Filmfest lief.
Haben wir gesehen, ja.
Der ist ja...
Du hast ihn gesehen.
Viel billiger wahrscheinlich und der ist so viel effektiver. Also, also gerade wenn es um Horror geht, ist er einfach, wenn man aus heutiger Perspektive packt, er mit Eric Attack ja sowas von... wischt er den Boden auf.
Hat natürlich eine andere Tonalität, ne?
Ja, ja, klar.
Er kommt nicht mit dieser offensichtlich lustigen Komponente.
Ist kein Fun-Film, ja.
Ja, okay, aber es klingt trotzdem so, als hättet ihr hier noch eine Ecke mehr Spaß gehabt als ich.
Naja, weiß ich nicht, aber könnte sein, also punktemäßig eventuell. Ich fand die Field of Dreams-Quote, fand ich ganz nett.
Ja, Quote ist auch schön.
Quote, meinte ich, ja. Das,
Zitat.
Das habe ich gefeiert ansonsten.
Ja.
Ja, geht so. Grüße noch an Schwaben-Andy, haben wir nicht erwähnt, glaube ich, weil von ihm ist dieser Auftragsfilm.
Mhm.
Rack Attack.
Ja, sorry dafür.
Ja, wir haben Arachnophobie am Lusthof. Ich glaube, ich hätte es umgekehrt lieber gehabt, den mal als Auftragsfilm zu sehen und The Rack Attack hätte im Lusthof von mir aus schmoren können. Aber okay.
Der ist bei mir, das war in den 90ern, dass ich Arachnophobie gesehen habe das letzte Mal.
Ist auch lange her bei mir. Ah. Budget 30 Millionen, 46 Millionen hat er eingespielt. Ein bisschen hat er was gebracht an den Kinokassen. Ja.
Strange, ne?
Geht 98 Minuten. Mehr haben wir nicht, oder?
Nee.
Dann lesen wir Punkte vor und lösen auf. IMDb 5,5, Metascore 53, Letterboxd mit 2,6 ist jetzt auch nicht super euphorisch dabei.
Ich habe mir bei Metascore 53, sind bei mir sämtliche Alarmglocken angegangen, da wollte ich mal gucken, was da los ist, Alter, weil es gibt halt wirklich...
Das ist eigentlich viel, oder?
Ja, Alter, weil ich glaube, die San Francisco Post oder so hat eine 80 vergeben von 100 und dann halt wirklich positive Dinge zu dem Film geschrieben. Digga, was? Also wie zur Hölle kommt dieser Metascore zustande?
Ich kann aber nachvollziehen, dass der eine den vielleicht so ein bisschen in die Guilty Pleasure-Ecke, weißt du, dass er den so feiern kann mit Kumpels irgendwie,
ja,
dass das so ein
klar,
Film aus der Richtung ist.
Wenn du mit 20 Kumpels sturzbetrunken ins Kino marschierst, dann hast du hier vielleicht eine gute Zeit, aber das macht den Film noch nicht geil.
Nee, das macht den Film noch nicht geil. Aber vielleicht ist es für manche dann dadurch ein Herzfilm, ich weiß nicht.
Ja, kann natürlich gut sein.
Also Guilty Pleasure finde ich nachvollziehbar.
Ja,
also,
ja, so aus der Richtung.
Kann gut sein, klar.
Gut. Lösen wir mal auf. Wo bist du?
4.
4.
Sehr schön.
Treffer. Bei mir ist er einen halben Punkt entfernt, dann 4,5.
Ui. Ich bin mal 2.
Oh je. Du hast ja manchmal irgendwie ein Herz für so einen Schrott. Und,
manchmal, ja.
Ich war mir sicher, dass du tief gehen wirst, aber diese 6 von gestern, wie so irritiert.
Ich weiß halt, dass er auch sämtliche Drogen nimmt und deswegen, das habe ich mit einkalkuliert,
weil der Punkt war. Boah, Alter, klar. Also wenn du den Film auf Ketamin dir reinziehst, ist vielleicht noch was ganz anderes. Aber
auf LSD wirkt er bestimmt. Ey.
Ich war viel zu nüchtern für den Film.
Da siehst du kein CGI-Spinnen. Da denkst du, oh, das sieht doch geil aus.
Das hatten wir doch schon mal, dass ich demnächst in meinem Vorfeld erwähnen muss, wie ich drauf war, als ich den Film geguckt habe.
Ja.
Ja.
Wie viel Gramm waren involviert?
So, ich muss mal rechnen hier.
Ja, Lee rechnet das Gesamtergebnis zusammen und in der Zeit kann ich mich bei Eugen bedanken. Sehr cool, dass du da warst.
Ich bedanke mich bei euch für die Einladung, es hat Spaß gemacht.
Ja, und dann hört mal bei CinePie rein, ja, bei dem Podcast von den Kollegen.
Also Pie wirklich wie Kuchen.
Ja.
Okay.
Wie viele Folgen habt ihr jetzt schon?
80, glaube ich.
80 Folgen, ja, ist doch. Gibt es ein bisschen was zum Nachhören.
Ja.
Cool.
Ist manchmal ein bisschen schwer mit den Kinostarts, so wenn da wirklich, sind es immer Mauer, also wenn es gibt da wirklich Mauerwochen, dann versucht man mal irgendwie ein Special rauszudrücken oder so, aber...
Habt ihr denn im American Pie schon geredet, das Offensichtlichste?
Nee.
Nicht? Wow. Also krass, wenn ich an den Pie in der Filmgeschichte denke, dann...
Obwohl doch, ich glaube, meine Kollegin. Aber das war wirklich, am Anfang hatten wir immer einen Pie der Woche und dann war einmal war auch American Pie dabei. Ich glaube, den hat man in der ersten Folge einfach so genamedropped und dann damit abgefrühstückt.
Oh.
So, aber es ist wirklich so immer sehr lustig, wenn man zusammen im Kino sitzt oder so und dann kommt in dem neuen Film mal ein Pie vor. Das war wirklich so
da ist es.
Das Leonardo DiCaprio-Meme dann hier.
Ja, es könnte da mal die Filmgeschichte durchgehen nach Pies. Ja. By the Help habe ich auch einen sehr legendären Pie.
Ja, den hatte ich neulich mitgebracht.
Oh, fuck, ja. Oder?
Der Chocolate Pie.
Ja. Ja. Mhm.
Den hatte ich neulich auch.
Den hattest du, okay.
Ja.
Ja, den sollte man nicht unterschlagen.
Der ist immer noch gut, The Help. Habe ich neulich gerewatcht, vor einem Monat
der
erst.
Glaubt, der ist allein der über die schauspielerischen Performances, ja. Funktioniert der ja großartig. Ey, Jessica Chastain ist so eine Eins in dem Ding.
Aber auch Octavia Spencer.
Ja, ja.
Ist Stone auch dabei, oder?
Ja.
Ja.
Der Cast ist krass.
Krasse weibliche
Besetzung. Ja, Viola Davis.
Viola Davis. Aber wow. Octavia Spencer hat, glaube ich, die Oscar-Nominierung.
Ich glaube, sie hat sogar gewonnen.
Oder sie hatte sogar gewonnen.
Ich
ja.
Glaube, gewonnen.
Die wurde ja entdeckt von irgendjemandem bekannten Schauspieler, der sie irgendwie so ein bisschen forciert hat, der viel jünger ist und so.
Ach echt?
Und,
ja, geil.
Die ist ja irgendwie spät zu rumgekommen. Und er hat hier irgendeine Filmrolle gemacht.
Ich glaube, Help war sogar eins ihrer größten, ersten großen Sachen, ne?
Ja, aber der Durchbruch auch. War, glaube ich, ein Tick früher. So. Ich weiß nicht mehr, welcher Schauspieler es war, aber es gab irgendeinen Schauspieler, der so ein bisschen so sie reingebracht hat.
Finden wir noch raus.
Finden wir noch raus, ja. Jetzt erstmal Lee mit dem Ergebnis.
Ja, Guess ist das Schlusslicht.
Oh nein.
Mit 9,5.
Nice.
Gefolgt, nicht wirklich dicht, aber gefolgt von Eugen mit 5,5.
Mensch, Eugen, hast nicht in den Lostopf geschafft.
Mist.
Und ich habe 5 miese.
Du 5.
Ja.
Hat noch gereicht für einen Sieg. Alter, wie viel steht's denn jetzt
eigentlich? Ja, die letzte Runde hat euch jetzt halt natürlich tierisch reingeritten, weil ich hier nur bei 2 war. Ja,
stimmt.
Schade. Naja, gut, kann man
aber
nichts machen.
Knappe Kiste.
Der humorbefreite Lied, das kann ja keiner wissen, dass du so niedrig da bist. Bei diesem legendären Spinnfilm. Legendäre
Who taught you to be so cool?
Also echt.
Ja.
Legendärer Stimmenfilm. Spinnenfilm.
Stimmenfilm.
Stimmenfilm. Auch gut.
Dann sind wir fertig für diesmal.
Ja, bedanken wir uns bei Eugen. Sehr cool, dass du mal wieder hier warst. Das darf auch gerne häufiger passieren als
nicht
erst in
2 Jahren. Ja. Können wir ein bisschen die Frequenz erhöhen. War cool, dass du da warst. Und
als Student hat man ja viel Zeit, habe ich mir sagen lassen.
Oh. Kommt drauf an.
Ja, natürlich. Nee, cool. Kriegen wir vielleicht bald mal wieder hin. Das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
Gerne.
Auf jeden Fall.
Und ansonsten, Guess, willst du noch was loswerden?
Nee. Am Freitag gibt es die Bastarde, wenn ich mich nicht täusche. Und uns wieder am Sonntag und nächsten Dienstag. Und ansonsten kann ich noch erwähnen, dass wir nächsten Dienstag ebenfalls einen Gast hier haben, der vorher noch nicht da war. Also freu dich aufs Du. Der eine oder andere dürfte den vielleicht mitbekommen haben in anderen Formaten. Der kommt uns nächste Woche besuchen, wenn alles glatt geht.
Sehr schön.
Alright.
Dann sind wir raus.
Danke an die Supporterschaft, danke an die Hörerschaft. Bye, bye.
Tschüss.
Oh.
Oh. Oh, Gäste ist nicht vorbereitet.
Bewegt Bild Banausen.